richtig Masse.
Herzlich willkommen zur Nachmittagsfolge von Football Quark. Trotzdem live, trotzdem sitzt mir gegenüber via Restream Tobias Dannenberg in der Chargers by Recap. Mütze. Cap stimmt Mütze, nicht ganz.
Beanie. Cap stimmt nicht, nee. Ja, ich komme gerade von einer Hunderunde und habe die Mütze irgendwie noch aufgelassen. Und kennst du das? Manchmal ist die wie so ein Kopfkissen auf dem Kopf. Ist einfach schön, eine Mütze aufzuhaben, obwohl es total unangebracht ist in der Wohnung und man jedes Mal zu hören bekommt, warum hast du eine Mütze auf? Ja, weil es bequem ist, lass mich in Ruhe. Warum hast du dicke Socken an?
So, siehst du, ich habe keine dicken Socken an.
Ja, nicht du, ich das auch gar keine, nicht dir, das war so allgemein.
Ich habe tatsächlich auch keine Socken an. Ich habe keine, nicht mal eine Mütze. Mir stehen auch keine Caps, das ist das Problem. Mein Kopf wirkt dadurch nur noch größer.
Gott sei Dank stehen mir Caps, sonst hätte ich ein Problem. Wenn ich mir jedes Mal die Haare machen müsste, würde ich durchdrehen.
Du musst einfach uneitler werden. Mut zur Hässlichkeit. Das ist hier die.
Mut zur Hässlichkeit.
Also,
ich würde am liebsten einfach die Haare kurz schneiden. Einfach die Haare kurz schneiden, aber leider habe ich fette Geheimratsecken und das sieht hart scheiße aus, deswegen kann ich das nicht bringen. Das wäre so unkompliziert. Ich bin so neidisch auf Menschen, die die Haare kurz tragen können.
Das ist selbstlos sein. Du musst einfach auch da hässlich, das ist ja alles einfach eine Sache der Wahrnehmung. Ne? Wenn du dich schön fühlst, ne, dann finden dich auch andere schön.
Oha, das war deep. Das war deep, Torben. Das war deep.
So, das rede ich mir jeden Tag ein. Ich finde dich schön, Torben. Wenn ich in den Spiegel gucke, sage ich mir das. Und dann gehe ich los. In den Tag. Ich komme gerade aus einem Termin. Zur Erklärung, Tobi hat heute Abend Training und weil wir die Folge nicht nachts um null anfangen wollten, haben wir gesagt, ja, dann machen wir sie halt nachmittags. Ich komme gerade von einem Geschäftstermin. Deswegen das Outfit. Ey, ich war in einem Büro, wo derjenige wirklich noch geraucht hat. Im Raum.
Oh,
meine Klamotten.
Das ist
richtig schlimm, wirklich. Gott sei Dank wurde das abgeschafft. Um das nochmal zu sagen. Wenn ihr, lieber Geschäftspartner, wenn du diese Folge hörst, nicht angenehm.
Nee, Mann, das geht gar nicht. Also es gibt so ein paar Dinge, die sind ein absolutes No-Go. Und Rauchen im Raum ist sehr widerlich, wirklich. Also das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen. Es ist so eklig. Du stinkst einfach sofort. Du musst ja jeden Tag Wäsche waschen. Du musst ja jeden scheiß Tag Wäsche waschen. Es stinkt, die Haare stinken danach. Ah, nee. Unangenehm. Kann man nicht machen.
Ja, also definitiv. Ich finde grundsätzlich, gerade wenn man Kunden empfängt oder Dienstleister empfängt, ist es ungemein ätzend, dann auch noch zu rauchen. Also für denjenigen ist es einfach nicht gastfreundlich. Also zur Erklärung, warum ich gerade einfach losrede. Ich habe dich gerade 10 Sekunden nicht verstanden und habe jetzt einfach das Timing gesucht.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Und ich so, jetzt wartest du noch kurz ab, ob er was sagt oder weil du hast deinen Satz eigentlich beendet und nicht, dass es gleich mit Versatz kommt. Und dann lieber mal 2 Sekunden Stille, als wenn wir hier parallel quatschen, würde ich mal behaupten. Wa?
Ist so.
Ja, es ist halt ein bisschen der Wurm drin, warum auch immer.
Wir wissen es auch nicht ganz, nachmittags ist halt schwieriger als nachts. Aber ey, was war los in Paderborn? Das musst du jetzt hier mal den Quarkies erklären. 32-0? Tobi, das erwarte ich hier mehr. Ne, da erwarte ich mal ein 32-3.
Also, erstmal muss ich mich jetzt sammeln, um eine höchst diplomatische Antwort zu finden. Aber erstmal Congratulations nach Paderborn. Manchmal gewinnt einfach das bessere Team und in dem Fall war es Paderborn. Punkt. Was soll ich dazu sagen? Das bessere Team war Paderborn. Paderborn hat es verdient, dieses Spiel zu gewinnen. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr wieder in die GFL 2 gekommen seid. Aber wir folgen diese Woche, wenn wir gegen Berlin spielen, dann gewinnen wir und dann steigen wir auch auf. Erstmal so viel dazu. Und was in dem Spiel schief lief, Offense kam nie so richtig in Rhythm rein. Es ist manchmal so, dann läuft es nicht. Der Gegner hatte vielleicht den besseren Gameplan, bisschen Verletzungspech. Und in der Defense lief es eigentlich ganz gut, aber wir hatten relativ häufig ungünstige Field Position. Und man muss auch einfach sagen, die Receiver waren gut. Die Receiver haben die meisten 50-50 Bälle gewonnen, weil sie einfach groß waren. Da hätte man schematisch ein bisschen was umstellen können, aber es macht jetzt hier auch an dieser Stelle keinen Sinn, irgendjemandem die Schuld zu geben. Es war einfach insgesamt vom ganzen Team.
Das ist hier Shaming, was wir hier betreiben. Ich möchte jetzt hier Namen hören. Ich möchte, dass du hier den Headcoach und deine Mitspieler, auch nur deine Mitspieler, an Pranger stellst.
Ja, das würde nicht inoffiziell, nicht offiziell, nicht live, nicht. Das würde nie passieren. Das würde ich nie machen. Und wir haben das als Team verloren.
Wir sind nicht mehr live. Du kannst mir das jetzt so sagen.
Ja, komm. Wir haben das als Team verloren. Wir haben das als Team verloren und wir bereiten uns jetzt auf Berlin vor. Von daher, das anderes kriegst du ja nicht. Das ist die einzige Antwort, die ich dir hier geben werde und die meine ich tatsächlich auch so.
Ich muss
Das Spiel, weißt du,
tatsächlich.
aber was ich dann, was ich, weißt du, was ich dazu noch sage? Es war ein Wake-up-Call für manche, das glaube ich dann schon. Ich glaube, manche Spieler, die noch nie ein Spiel verloren haben, haben diese Niederlage vielleicht dann auch mal gebraucht. Weil Paderborn, wenn wir aufsteigen sollten, wenn wir gegen Spandau gewinnen, dann ist eins klar: Paderborn ist nicht das beste Team, was in der GFL 2 rumläuft. Da kommen bessere Teams. Nichts gegen Paderborn, aber Paderborn ist auch erst aufgestiegen. Ja? Da kommen bessere Teams und da werden mehr solcher Spiele kommen. Ja? Also, vielleicht war es ein Wake-up-Call für manche, die noch nie verloren haben. Wir wissen, was es das heißt zu verlieren, ne, Tom?
Das habe ich in Braunschweig verlernt.
Ja, okay.
Das
Okay, da ist
treibt,
er wieder. Ja, das ist die
das
Einstellung
treibt
von
mich.
jemandem.
Der in
Ja.
Jumbo Bowl gewonnen hat, genau, 2019 ungeschlagen. Nein, das
Nee,
ist
ich
tatsächlich.
wollte sagen, Torben, das ist die Einstellung von jemandem, der aufsteht und vor den Spiegel stellt und sagt: Torben, ich bin schön. So,
Ja,
das war mein.
aber nein, das ist der größte Unterschied. Also meiner Meinung nach, wir hatten 2016, 17, 18. Also 16 hatten wir einen so talentierten deutschen Kader eigentlich. Der Unterschied zwischen Hildesheim und Braunschweig ist für mich die Mentalität. In Braunschweig steht eine Niederlage gar nicht zur Debatte. Also
Ja.
da macht man sich keine Gedanken darüber, dass man verlieren könnte. Und sicherlich war unsere letzte Saison nicht die beste, aber trotzdem sind wir in jedes Spiel rangegangen mit dem Selbstbewusstsein, wir gewinnen. Und das ist für mich, das hat mir in Hildesheim damals, da war man schon in diesem Mut, ja, wir sind kein Spitzenteam. Und ich finde es grundsätzlich immer richtig, wenn man rangeht und sagt, hey, wir gewinnen, aber man muss demütig bleiben. Man darf den Sieg nicht für selbstverständlich nehmen und seinen eigenen Hype glauben. Du musst trotzdem gegen jedes Team 100% geben, wenn nicht mehr. Und ich glaube, für Spieler, die halt aus der 6., 5., 4. Liga da wahrscheinlich mehr oder weniger ohne Niederlage durch sind, und dann die dritte Liga jetzt auch gut dominiert haben, ist es dann schwer, nicht irgendwann doch zu glauben, ey, mir gehört die Welt. Und dann kommt mal so ein
Ja.
Spiel, wo auch nichts läuft. Also das Spiel hätte ja, machen wir uns nichts vor, das ist so ein Spiel und hast du erlebt, das habe ich schon erlebt. Das Spiel geht noch 10 Quarter weiter und ihr macht trotzdem keine Punkte. So. Das ist so ein Tag, da funktioniert nichts. Ich weiß, wie wir gegen Potsdam dieses Jahr gespielt haben. Haben wir 50-3 auf den Arsch gekriegt. So, an dem Tag gewinnen wir dieses Spiel, das Duell gewinnen wir nicht. 3 Wochen später haben wir das Duell gewonnen gegen dieselbe Mannschaft. Also, mein Gott, manchmal ist auch Tagesform. Das ist mein Plädoyer dafür.
Eben. Und so ein Spiel kann anders ausgehen an einem anderen Tag. Ja.
Ja, ist so.
So.
Ey, aber positive Vibes. Wir haben ganz viele Ankündigungen zu machen. Wir machen ja Sonderfolgen ohne Ende oder vorproduzieren die. Wir haben einen wir können jetzt schon so viel verraten. Wir haben einen College-Experten am Start. Wir haben einen Fitness-Experten am Start. Und irgendwann im November kommt auch eine Folge mit einem Sportpsychologen in unserer Sonderfolgenreihe, was das Thema Offseason angeht. Kommen dann jetzt nach und nach. Da kann man sich auf jeden Fall auf was freuen. Und wir werden diesen Mittwoch interviewt. Wir wissen dann nicht, wann das online geht, aber diesen Mittwoch ist der große Tag, dass sozusagen die Seiten sich wechseln. Und finde ich mega cool. Also ich feiere halt den Output, den wir hier bringen können.
Ja, ich bin schon mega gespannt, Alter. Ich bin schon, also ist das erste Mal, dass ich interviewt werde? Ich glaube ja. Und wenn was vorher nichts Wildes, so. Mal gucken, wie das wird. Mal gucken, wie das wird. Ich bin schon ganz gespannt.
Also ich wurde schon ein paar Mal interviewt, aber aufgrund von beruflichen Dingen. Ich wurde noch nie wegen eines Podcasts interviewt, wegen einem eigenen Projekt, was ein
Ja,
bisschen viel
das gibt's
Aufmerksamkeit
vielleicht.
generiert hat. So.
Ja.
Ja, was wir sagen müssen, dadurch, dass wir heute ja schon total früh aufnehmen, können wir den Gewinner noch gar nicht verlosen. Also wer jetzt nur hier zuhört, um am Ende der Folge den Gewinner zu hören, müsst ihr nicht machen, da sind wir transparent. Den werden wir einfach so live stellen. Dadurch, dass wir vor 18 Uhr aufnehmen, wir können ja jetzt nicht Leute ausschließen, die jetzt noch dran teilnehmen. Aber hier mal schon mal vielen Dank. Wir hatten mit American-Footballshop.de einen tollen Partner, der einen 50-Euro-Gutschein zur Verfügung gestellt haben, den wir über unseren Instagram-Kanal verlosen. Und ja, es war uns ein Fest. Und den Gewinner posten wir trotzdem heute nach 18 Uhr auf unseren Social Media Kanälen. So, ich würde sagen, GFL.
Klingt gut. GFL.
Stuttgart Scorpions haben jetzt einen neuen, also sind jetzt sozusagen ja auch in die GFL 2 abgestiegen, GFL 2 Süd, und haben einen neuen Head Coach verpflichtet. Der heißt Dennis Oppermann, ist Jahrgang 88, finde ich erstmal ziemlich jung. Vom Gefühl her. Aber
Na.
so jung ist das gar nicht.
Vielleicht sind wir auch nur alt, weil wir da so nah dran sind. Meinst du,
Ja,
so vom
das,
Gefühl
du musst
jung
ja,
und.
ja, du musst dir halt so vorstellen, ich dachte mir so, ja, okay, ja, voll jung. Und dann dachte ich mir so, nee, nee, der ist ja schon Head Coach und so. Und der ist ja schon für die ganzen Menschen eine Autorität. Und ja, das ist krass. Also der hat sich auf jeden Fall aber hochgearbeitet. Kommt aus der Schweiz, war bei den Langenthal Invaders.
Na.
Siehst du den Übergang? Und ja, ist jetzt auch zeitgleich sportlicher Leiter bei den Stuttgart Scorpions. Das ist ein richtig schweres Team. Hat vorher schon in unterklassigen Ligen gecoacht, ist jetzt zum ersten Mal in der GFL 2. Ich finde deutsche Coaches immer cool, finde das immer klasse, wenn die, es macht die Sprachbarriere ein bisschen leichter und ist für die Spieler, die in der Ausbildung sind und in der Entwicklung sind, oft halt einfacher, in ihrer Muttersprache, egal wie gut sie Englisch können, zu kommunizieren und sich Sachen erklären zu lassen. Deswegen bin ich da eigentlich guter Dinge.
Ja, ich bin da auch ein Fan von. Und du hast auch so manche, ich nenne das jetzt mal Kulturschranken nicht. Was du bei American Coaches halt oft hast, die verlangen dir halt alles ab. So, ne? Und das ist auch kein Wunder, wenn die eine Highschool gecoacht haben. Also wenn ich an meine Jugendzeit denke, war Football auch Prio 1. Was hat's denn sonst? Ein bisschen Schule, ne? So, und College ist auch irgendwie darauf ausgelegt, dass du spielst. Das ist dein Stipendium, du musst es machen. Das rechtfertigt deinen Studienplatz so ungefähr, ne? Also du kannst was ganz anderes erwarten, aber danach ist halt für die meisten Schluss. Danach geht's in die Profikarriere, für die wenigsten, oder das war's. So, und bei uns ist es halt so, wir spielen parallel zu allem. Und das ist etwas, was mir bei amerikanischen Coaches manchmal ein bisschen fehlt, an Verständnis, ja, dafür, dass wir nicht unser Geld durch Football verdienen. Und ja, wenn wir vielleicht mal erkältet sind oder krank sind, dann lassen wir vielleicht das Training ausfallen, damit wir am nächsten Tag zur Arbeit gehen können und Geld verdienen können. Ja, also das ist nun mal eine andere Prioritätensetzung und ich glaube, so eine Kulturschranken gibt es weniger, wenn der Coach selber zumindest europäisch ist. Das ist jetzt
Absolut.
sehr verallgemeinert, das gilt nicht für alle Ami-Coaches, aber es ist aus meiner Erfahrung oft genauso. Oft ist es genauso.
Das Witzige ist, wie viele amerikanische Headcoaches hattest du?
Zwei Head Coaches und zwei Coordinators, würde ich jetzt, ja, also, und ein paar Position Coaches, ne? Also das zählt ja dann auch mit rein.
Und das finde ich,
Ja.
egal durch welche Ebene und egal wie lange die hier schon in Europa rumeiern, ist immer das gleiche gefühlt. Also jetzt
Ja, ich habe auch
tatsächlich.
gerade voll Quatsch erzählt. Fünf Head Coaches, fünf, sorry, gerade voll den Bullshit erzählt. Es waren mehr. Ja.
Ja, und man, also ich hatte mal, wir hatten mal einen Head Coach, den hatten wir auch zusammen. Den hatten wir irgendwie für 2 Wochen. Das ist immer ganz komisch. Aber
Ja. Der passt doch hier nicht ins Schema. Der war ganz anders.
ja, der war
Also,
ganz anders. Der war so richtig,
der war richtig gechillt.
der war zu nett. Ja, wirklich zu
Hey
nett.
Coach, wie soll ich spielen? Wie soll mein Stats aussehen?
Wie
Tobi,
du
mach
willst.
das. Ja, so wie du dich wohlfühlst. Wait,
Was?
what? Ja, was soll ich hier callen? Das, was du für richtig hältst. Ich so,
Ja, der hat sich auf jeden Fall auch morgens im Spiegel angeguckt und gesagt, ich bin schön.
Ja,
Also, das
oder
war
I don't
richtig
give a
irritierend.
shit.
Mit so viel Freiheiten konnte ich immer nicht umgehen. Er hat dann auch zu mir gesagt, als End hast du. Ein Defense End Playbook ist relativ einfach. Links, rechts oder Longstick. So. Und der hat grundsätzlich gesagt: Ey, spiel den Move, den du am besten kannst, und geh den Weg, den du am besten findest. Gewinn dein Duell. Ja, gut. Dann scheiße ich halt darauf, was meine Linebacker hinter mir machen.
So, und
So.
zack, hast du den End und den Linebacker im gleichen Scheiß-Gap. Und der
Richtig.
Running Back nimmt das andere. Und
Ja.
beide, der Linebacker und der End, haben sich zwar glücklich gefühlt und waren zufrieden, aber trotzdem dachte sich der Safety hinten:
So,
Damn it.
was stimmt nicht mit denen?
Open
Ich bin
Field
gar nicht
Tackle.
glücklich. Ich bin gar nicht
Ja,
glücklich.
ich bin richtig unglücklich. So, aber der Safety stört sich gar nicht daran, weil der hat einfach auf einen All-Man gecheckt und dann war da einfach niemand. Oh, na gut.
Also, ja. Ich kann es immer nur wieder sagen. Was jetzt amerikanische Head Coaches sind ein Fall für sich. Ich finde sie normalerweise immer toll, weil sie auch viel Hype reinbringen. Aber wir müssen weitermachen. Wir müssen jetzt, wir
Ja,
haben
let's
unsere
go, let's go,
Dienstagsfolge
let's
ist
go.
auch immer voll bis oben hin. Deswegen Nationalmannschaft. Die Jungs waren am Wochenende, waren 110 Leute in Braunschweig, weil da gute Trainingsfacilities stehen und die ersten 110 Menschen wurden gescoutet. Unter anderem Samuel Kagel, Corwin Henning und Jerif Cibrilla. Und jetzt schon mal vielen Dank, dass ihr euch das angetan hat. Wir blenden das jetzt hier nämlich einfach ein, ne, weil Podcast-Hörer wissen mehr. Und deswegen viel Spaß beim separat geführten Interview. Moin Corwin, schön, dass du da bist und endlich Teil vom erfolgreichsten Podcast aus der Hildesheimer Region bist. Ich glaube, so kann man es tatsächlich formulieren.
Ja, Mann, ich freue mich endlich mal live zu hören zu sein, nicht immer nur über mich, dass über mich geredet wird. Liebe Grüße an alle Quarkis und an euch beide natürlich auch. Ich feiere den Content. Ja, let's go.
Wie war der Ablauf? Wie kann ich mir das so vorstellen? Also kommen dann einfach alle an und dann trainiert man drauf los oder ist es dann schon ein bisschen strukturierter?
Also angefangen hat es natürlich mit dem Check-in. Ab 9 Uhr bis 10.30 Uhr, wo dann alle quasi angekommen sind, ihre Jerseys bekommen haben. Und danach ging es um 11 Uhr los mit der ersten Session ohne Pad. Viel, erstmal ein Installment, dann ein kleines Warm-up, dann nur Indies, natürlich in den einzelnen Positionsgruppen. Dann gab es eine Pause, die genutzt wurde für die Specialists und dann am Nachmittag eine zweite Period mit Pad diesmal, wo dann erst ein kleines Installment wieder erfolgt ist und dann eine ganz kurze in die Phase, um dann mit einem Skelly und mit einer Team Period aufzuhören. Und genau, dann beim Team natürlich kein Full Go, sondern Two-Hand-Touch.
Wie war das Gefühl für dich, für die Nationalmannschaft zu spielen? Wie fühlt man sich so als angehender Nationalspieler?
Ja, das Gefühl ist natürlich richtig gut, vor allem, weil es im Endeffekt ja, egal wie jetzt der Teamerfolg in der Saison war, aber es auch eine Bestätigung von den Trainern ist, auch ein Kompliment von den Trainern ist, wenn sie einen dazu vorgeschlagen haben. Und dann alleine die Chance zu haben, dafür vorzutrainieren, ist natürlich ein Riesending, das auf jeden Fall. Und es war auch einfach eine richtig gute Stimmung. Es hat echt Spaß gemacht. Die Jungs waren alle cool. War so ein bisschen wie so eine Saisonabschlusstreffen. Da waren natürlich viele Leute, gegen die man in der Saison gespielt hat, getroffen hat, gequatscht hat, nochmal hat Revue passieren lassen. Und auch die Leute außer Elf, die da waren, mit denen hat man natürlich auch irgendwie geredet und über deren Saison gequatscht und andersherum. Und wir haben hier im Norden natürlich auch mit den Jungs von den Sea Devils, von Dresden, auch die Kölner sind zu uns gekommen, aus Berlin, Düsseldorfer waren da, Kieler natürlich, ein riesiges Einzugsgebiet mit halt auch einfach richtig, richtig guten Spielern. Das hat einfach richtig Spaß gemacht. Und dementsprechend war auch das Niveau, also war echt gut Tempo drin gewesen in den Drills und am Ende auch im Skelly und in der Teamperiode. Das war schon, das hat Bock gemacht und war natürlich ein Riesending, die Chance zu bekommen alleine. Ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer, mich persönlich einzuschätzen. Bin da auch immer ein bisschen pessimistischer, als ich es vielleicht sein müsste. Ich sag mal, ich habe kein richtiges Highlight-Play in der kurzen Zeit, die man die Möglichkeit hatte, rausgehauen. Aber wahrscheinlich auch keinen richtigen Fuck-up. Ja, ganz, ganz, ganz schwer einzuschätzen, auch ohne das Tape zu sehen natürlich. Das kennt ihr beide ja selbst da. Da stellen sich die Sachen dann oft ganz anders dar, als man sie auf dem Feld in Erinnerung hatte. Aber ich habe alles gegeben und das ist, ich glaube, das geht auch wahrscheinlich allen so. Das ist alles, was man machen konnte und ich habe mir da zumindest nichts vorzuwerfen, dass ich mich da nicht voll reingehauen habe. Von daher, ja, viel mehr liegt nicht in meiner Hand.
Und wie ist jetzt so das weitere Vorgehen? Also, ihr werdet ja wahrscheinlich nicht direkt gesagt bekommen haben, ob ihr dabei seid oder nicht, weil am 30. ist ja jetzt auch noch ein Sichtungscamp.
Genau, es gibt jetzt noch nächste Woche in Hall den zweiten Teil vom Sichtungscamp, wo dann die Leute aus dem Süden die Chance haben, vorzuspielen. Und dann wird, so wie ich das verstanden habe, ein Cutdown auf 100 Leute. Und dann irgendwann, glaube ich, nochmal auf 75 Leute geschehen. Es wird im März dann ein ganzes Wochenende ein Camp geben, wo da natürlich auch ein bisschen mehr installiert werden kann. Ich meine, wir hatten in der Defense drei Calls, die wir gelaufen sind. Und an dem Wochenende kann man dann sicherlich noch mal ein bisschen mehr machen, um dann halt ultimativ nach dem 75 noch mal einen weiteren Cutdown zu machen.
Und jetzt kommt auch direkt danach eine unglaublich tolle Nachricht von Samuel Kage. An dieser Stelle vielen lieben Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, das so einzureichen. Und jetzt kommt auch direkt danach eine unglaublich tolle Nachricht von Samuel Kage. An dieser Stelle vielen lieben Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, das so einzureichen.
Hallo Schätzele, hier mal ein bisschen was zur heutigen Sichtung, so ein bisschen hören wolltest. Grob zum Ablauf, wir haben zwei Einheiten gemacht, eine nur mit Helm und eigentlich nur Indies und ein bisschen Install und dann eine zweite mit Helmpads, mit ganz kurz Indies, auch wieder ein bisschen Install und dann 1-on-1s in der O-Line, D-Line Pass Rush und dann 7-on-7, also Skelly und danach noch ein bisschen Team. Das war ganz nice. Ich meine, wir hatten relativ viele Installationsperioden für relativ wenig Install. Es war alles richtig keep it simple, stupid, dass man schön schnell da ein paar Sachen machen kann. Und dass es zumindest ein bisschen nach Football ausschaut. Und das war schon ganz cool, ne? Man wurde dann in Gruppen eingeteilt, man stand quasi immer mit den gleichen Leuten auf dem Platz und dann wurde da immer fleißig durchrotiert. So viele Reps gab es gar nicht für alle. Also, ne, es waren heute 100 Leute da. Kannst du nicht mal schön 20 Reps nehmen und zeigen, was du kannst. Aber ey, du darfst dann halt nicht verkacken, ne? Du hast keine Zeit, Schlechtes zu zeigen. Was du natürlich eh nicht tun solltest. Stimmung war ganz gut. Also, war nicht nur ganz gut, war ziemlich geil. Alle mit Deutschland-Trikots. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Als Kind schaut man Olympia oder einen anderen Sport und sieht da Nationalathleten und dann denkt man sich irgendwann, ne, da würde man gerne hin. Zum einen, weil man repräsentieren darf, das eigene Land im internationalen Wettkampf gegen andere und natürlich, weil man sich als Sportler ja mit dem Besten messen möchte und weiß, ne, man spielt jetzt gegen die Besten, die das Land hat. Und das ist natürlich was Besonderes und das macht es ja auch aufregend. Persönlich ist es, denke ich, ganz okay gelaufen. Besser geht natürlich immer, aber es geht auch schlechter, ne? Ich habe nicht jeden Rap immer gewonnen, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt außerhalb von meiner Hand fürs Erste. Ich denke, ich hab das getan, was ich tun sollte. Gas geben und wenn das jetzt gereicht hat für den ersten Cut, dann ist das natürlich gut. Ich vermute, dass es weitergehen wird. Mit halt, ne, einem ersten Cut, es waren heute 100 Leute, nächste Woche nochmal 100 Leute, dass man dann vielleicht auf einen größeren Roster runtercuttet, 90, 75, mit denen dann vielleicht nochmal ein Camp macht und dann so sich so langsam der 50 annähert. Aber ja, das war es erstmal von mir. Es hat Spaß gemacht. Hoffentlich geht's weiter. Bussi.
Und auf den Jüngsten im Bunde, gerade mal 20 Jahre alt, Sherif Jibrilla, Defense Tackle der New Yorker Lions, meldet sich, wie das Sichtungscamp der Nationalmannschaft für ihn gelaufen ist. Und auch an dich vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen allen dreien tatsächlich nur das Beste und dass sie am besten alle drei genommen werden.
Jo, Tom, erstmal sorry für die späte Nachricht, hab's ein bisschen vergessen. Aber genau, ich will dir so eine kleine Sprachnachricht schicken, wegen der Tryout. Ja, Wie war der Ablauf? Es war eigentlich alles sehr straff strukturiert. Es wurde halt wirklich nur, es wird nichts, also an Zeit verduselt, sage ich mal so. Es wird halt wirklich nur wirklich das sozusagen das angeguckt, was angeguckt werden musste, sage ich mal so. Also die One-on-Ones, das war weltwichtig. Dann die Teamphase, wie schnell konnten wir lernen. Minimal Indies, da wurde ein bisschen geguckt, wie wir athletisch sind und so. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Zeit, sodass jeder sich hätte ein bisschen mehr zeigen können, wäre ganz nice gewesen. Aber ansonsten, ich verstehe, es war ja beim Lions Trout ähnlich, sag ich mal so, dass man nicht so viel Zeit hatte, beziehungsweise nicht so viele Chancen, weil man halt einfach in den Chancen abliefern musste, finde ich aber auch gut so. Beim Spiel ist es genau das Gleiche, kann man nicht auch nicht die ganze Zeit einfach sagen, okay, ich mache nächstes Mal besser, sondern muss man auch einfach mal ab und zu abliefern, so, das gehört einfach dazu. Und fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Was war das für ein Gefühl? Es war unglaublich. Es war wirklich unglaublich, das Gefühl zu haben, das Gefühl wirklich unglaublich für die ganze Sport zu trainieren, sage ich mal so, weil es ist immer noch die deutsche Nationalmannschaft. Man merkt halt einfach, wird nicht jeder eingeladen, sage ich mal so. Und die Trainer haben sich ja schon Gedanken gemacht darüber, wen sie einladen, warum sie jemanden einladen. Und ich bin dafür auch mega dankbar, gerade unseren Trainern, also gerade Tomlin, Inni, alle Trainer, Likens auch, alle Trainer, die für verantwortlich waren, sage ich mal so. Bin ich mega dankbar dafür, dass ich überhaupt die Chance hatte, mich da vorzuzeigen. Ob es mir gereicht hat oder nicht, das sehen wir ja noch. Für mich ist es auf jeden Fall brutales Erlebnis mäßig gewesen. Einfach um zu sagen, okay, ich weiß jetzt, dass ich sozusagen gegen die Besten competen kann. Ich weiß, dass ich es kann. Und auch, dass ich nicht so, also dass ich, wenn ich noch weiter an mir arbeite, auch einer der Besten werden kann, hoffentlich. Und ja, das hat mir so einen kleinen, sag ich mal, so einen kleinen Ego-Push gegeben. So, dass ich für mich einfach weiß, okay, ich kann das und ich werde das hinkriegen. Und ja, der Plan ist auf jeden Fall 2022 der beste Dealer in der ganzen Liga zu werden. Das ist mein Plan. Genau. Und der beste Teammate auch zu werden. Und definitiv weiter Spaß zu haben. Weiter Spaß zu haben mit dem Team auf jeden Fall.
Vielen Dank an die drei. Es ist uns immer eine Freude, wenn wir andere Leute einblenden können. Tobi, was
Ja, auf
sagst
jeden
du,
Fall.
Nationalmannschaft, findest du es gut, dass es sie wieder gibt?
Ey, das ist doch eine super Chance. Und ich freue mich für alle, die ich kenne, die da waren. Und at least ist es eine geile Erfahrung. So. Und
Ja.
auch wenn man es nicht reinschafft, oder wie gut diese Nationalmannschaft am Ende des Tages wird oder was damit passiert, völlig egal. Es ist geiles Camp, es ist eine, oder es, ja doch schon, hat schon Camp-Feeling. Ne, es ist ein cooles Training und ich denke, es ist eine Erfahrung, die dich bereichert und du wirst auch was lernen. So, und ganz ehrlich, auch so ein bisschen Ego streicheln und zu sagen, man war da, ist bestimmt auch eine tolle Sache.
Ja klar.
Ja.
Also
Also
eingeladen
machen wir
werden
uns nichts vor, das darf man auch sagen.
für
Ja,
sein Land
es ist
vorspielen
etwas.
zu dürfen, ist schon cool. Also
Ja.
das ist schon richtig,
Für
richtig
sein Land.
cool.
Für sein Land. Weißt du, da muss ich nochmal kurz Rückbezug auf unser Spiel machen. In Paderborn wurde nämlich die Hymne gesungen.
Ah ja, das machen
Und
die jetzt
es
immer
ist
noch
so,
so.
und es ist so geil, wie das einfach Zero zieht in Deutschland. Ne? Und dann wurde
Ja.
diese Hymne gesungen und ich gucke so. Und die einzigen Spieler, die so ihre Hand irgendwo links auf der Brust hatten, ich hatte das auch ganz kurz, aber dann habe ich mich umgeschaut und habe sie so ganz verlegen wieder runtergenommen. Und die einzigen Spieler, die Hand auf der Brust hatten, waren die Amis. So richtig witzig. Einfach so aus Anstand, weißt du, weil man das so kennt. Das macht man halt so. Und niemand hat mitgesungen. Ein Mitspieler hat mal kurz mit angestimmt, aber der war auch Soldat und hat wahrscheinlich noch einen anderen Bezug dazu, aber der hat es auch schnell gelassen. Ne, also das so viel zum Thema, ja, für sein Land zu spielen. Also, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, eine besondere Anerkennung, ne,
Das glaube ich auch.
von der Nationalmannschaft eingeladen zu werden. Und wenn es erstmal nur das Sichtungstraining ist, auch das ist schon eine Riesenauszeichnung.
Ja, ich
Genau.
glaube, also da kommt nächste Woche jetzt dann das zweite Sichtungstraining in Schwäbisch Hall und danach folgt sozusagen der erste Cut. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Kommen wir am besten jetzt schon zur ELF. ELF, Martin Hanselmann, Head Coach der Stuttgart Source, hat verlängert. Wurde verlängert und das ist definitiv ein gutes Zeichen. Martin Hanselmann ist einer der renommiertesten deutschen Headcoaches im
Ja.
europäischen Raum und ist für Stuttgart auf jeden Fall eine Bereicherung, dass er weiterhin da ist. Das zieht auf jeden Fall in der Region.
Ja, und zeigt ja auch, dass er dort einiges richtig macht mit jungen Spielern. Ich meine, Stuttgart an sich hatte vielleicht nicht die allerkrasseste Saison, aber die haben ja fast jeden Rookie Award abgesahnt, oder? Also ich glaube, das war schon wirklich starke Leistung deiner Jugendarbeit oder beziehungsweise mit den jungen Spielern. Und ja, ELF, was sonst noch? Die Berlin Thunder haben ihren Running Back resigned. Running Back Crawford. Istanbul Rams haben Will Gunn als Head Coach für die kommende Season benannt.
Das ist geil. Ja. Also der ist verdammt viel rumgekommen schon in Europa, wo wir es gerade gesagt haben. Der hat europäische Erfahrung. Der war schon in Paderborn, in Oslo, in Warschau bei den Panthers und bei den Devils. Dann war er in Frankreich, war bei den Munich Rangers und hat überall gute Arbeit geleistet. Und von daher, für Istanbul ist das ein richtig guter erster Headcoach. Die werden da eine Menge Freude dran haben. Kommen wir am besten direkt zur NFL-News, weil die Zeit drängt. Ey, wir sind schon wieder 20 Minuten live. Und ja, wir müssen vorankommen, ne? Sonst haben wir hier wieder eine ewig lange Folge. Deswegen, Joe Flacco ist bei den Jets, wurde getradet von den Eagles. Laut Ian Rappaport und glaube ich, die Jets haben es mittlerweile auch selber gepostet.
Haben es auch bestätigt. Die haben es auch bestätigt, auf jeden Fall. Ja, was haben sie dafür bekommen? Jets bekommen Joe Flacco und die Eagles dafür einen 6-Runden-Pick. Ich glaube, die Eagles vermissen Joe Flacco jetzt nicht allzu sehr. Aber die Jets können Joe Flacco umso mehr gebrauchen.
Definitiv. Und ein 6-Runden-Pick für Joe Flacco, das ist derselbe Gegenwert, den Stephon Gilmore gebracht hat. Just saying.
Ja, gut, wenn man das mal gegenrechnet, da sieht man, wie wichtig diese Quarterback-Position einfach ist. Ne? Ist unglaublich wichtig, dass so jemand wie Joe Flacco, der wirklich kein überragender Quarterback ist, den gleichen Wert hat wie Stephon Gilmore, der einfach Defensive Player auf die hier war, auf Quarterback, auf einer verdammt wichtigen Position.
Aus einer Verletzung gekommen ist. Und die Jets brauchen jetzt einen erfahrenen Quarterback, der am besten das Umfeld schon mal ein bisschen kennt, weil Zach Wilson jetzt, das ist auch eine News, für ein paar Wochen ausfallen wird. So.
Ja. Und das kommen wir gleich noch zu, ist fatal. Okay.
Dann ab Quarterbacks. Kyle Shanahan wurde gefragt, wer denn jetzt starten wird von den 49ers. Und warum denn Jimmy Garoppolo gestartet ist. Und er hat mehr oder weniger gesagt, naja, es haben sich zwei andere verletzt und Jimmy war halt fit und hat deshalb halt gespielt. Er kam halt früher zurück und we will see, wenn sozusagen Trey laufen kann, dann ist er sich nicht sicher, ob Jimmy nicht wieder auf die Bank hüten kann, und wenn Trey fit ist, dann ist es vielleicht auch wahrscheinlich, dass er spielen wird. Das ist mal ein Statement von einem Headcoach, was man nicht hören will als Quarterback, würde ich sagen.
Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Die Situation ist ziemlich verfahren und ey, ganz ehrlich, die Spiele von Trey Lance haben mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Also, da ist, denke ich, ein bisschen, die Kacke am Dampfen in San Francisco.
Können wir prinzipiell gleich zukommen, aber meine erste Frage wäre jetzt schon, glaubst du, die schreiben die Saison prinzipiell schon ab und sagen halt, ja okay, dann können wir, wenn wir eh schlecht sind, dann können wir auch unseren Quarterback entwickeln?
Ich denke, das ist so ein bisschen der Hintergedanke, ja. Also ich weiß nicht, ob sie die abschreiben, die Saison, weil die Offense hat schon gut einzelne Spieler, die Defense ist jetzt auch nicht völlig scheiße, die ist schon okay. Also abschreiben würde ich die Saison noch nicht. Sie haben halt Pech, dass sie in einer verdammt starken Division sind mit den Cardinals und den Rams und selbst die Seahawks. Na gut, aber die Seahawks sind in einer ähnlichen Situation wie die San Francisco 49ers irgendwo. Und ich weiß jetzt nicht, wen ich da höher setzen würde.
Zusammen werden sie ein gutes Team.
Also ich glaube noch nicht. Ja, zusammen werden sie ein gutes Team. Aber ich glaube noch nicht, dass da alles verloren ist. Und dass sie jetzt sagen, ja, ey, die Season ist vorbei, das glaube ich nicht. Also das gilt eher für die Jets oder für die Dolphins eventuell, aber noch nicht für die San Francisco 49ers.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, welches Team, wem würdest du raten? Ausgenommen der Jets und meinetwegen auch ausgenommen der Lions, der Detroit Lions. Welchem Team würdest du raten, jetzt schon den Rebuild wieder zu hinterfragen oder zumindest anzufangen? Nach dem Motto, tradet jetzt alles weg, was ihr noch habt und damit ihr noch ein bisschen sozusagen den Wert daraus ziehen könnt.
Schwierig. Ich überlege gerade. Also das ist, ich würde Miami sagen, wenn Miami nicht gerade aus dem Rebuild eigentlich kommt. Ja. Also weißt du, was mein Problem mit Miami ist? Sie haben den Rebuild eigentlich schon hinter sich und dachten, jetzt geht's los. Jetzt haben wir Erfolg. Jetzt sind wir ein Playoff-Ready-Team. Und jetzt zeigt sich, dass sie das so gar nicht sind mit erst einem Win. Und Ein bisschen sträube ich mich dagegen, weil die Spieler willst du ja eigentlich nicht weggeben, weil die waren ja eigentlich Kern dieses Rebuilds. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, dieses auch für einen Watson-Trade gehen oder irgendwie so eine Scheiße, was gerade im Gespräch ist, gerade in Bezug auf die Dolphins, wo ich mir so denke, ja. Aber Tua hatte zum Beispiel verdammt, naja, also er hat zwei wirklich schlechte Interceptions geschmissen, aber er hatte eigentlich ein starkes Spiel und ist ein bisschen früh vielleicht schon den First-Round-Pick weg. Ich tue mich da schwer, aber wenn, ich sag jetzt einfach Miami. Wer wär's denn bei
Bei
dir?
mir wäre es tatsächlich auch Miami, aber tu mich genauso schwer. Und ich würde sagen, gegen Watson würde ich, wenn ich die rechtliche Komponente abgeklärt hätte, gegen Watson würde ich ihn traden, weil Watson ist eine safe Nummer, der ist halt gut. Aber ich würde ihn jetzt nicht gegen einen anderen Pick traden, weil dafür hat Tua vielleicht noch zu viel Upside. Und sie haben halt ein paar Spieler, wo ich sage, so, hey, Gesicki ist gut, Waddle ist gut. Ne? Die haben halt keine O-Line. So, und also die O-Line-Picks, die sie gehabt haben, auch Austin Jackson hat bisher noch nicht so viel gerissen. Und ihre Defense-Picks, also Defense-Line, Linebacker-Ebene, das ist auch noch nicht das, wo ich sage, da haben sie ihre Picks gut angesetzt. Also sie haben halt im Draft schlechter gepickt, als ich eigentlich gedacht hätte. Also die Picks haben sich nicht so entwickelt, wie ich es gedacht hätte. Deswegen schwierig. Also ich finde es wirklich schwierig zu sagen, auf jeden Fall Dolphins. Was ich sagen würde, der Sam Darnold Trade ist auf jeden Fall nach hinten losgegangen. Aber das ist für mich jetzt auch die Überleitung, sozusagen. Also ja,
Das ist die
zu den
Überleitung.
Spielen.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber vor den Spielen, Werbung. Jetzt kommt Werbung von American-Footballshop.de. 10% mit Quark 10 bis zum 31.10. bekommt ihr 10% auf alles außer Waddle-Helme und Feldtore. Einfach auf American-Footballshop.de gehen, Quark 10 eingeben beim Einkaufskorb und 10% sparen. Viel Spaß damit. Werbung Ende. So, weiter geht's. So, Spiele.
Weiter geht's im Programm. Kommen wir zu den Spielen.
Hier kommt die NFL.
Fangen wir an, wie jedes Mal, ganz überraschend mit dem Donnerstagsspiel. Die Denver Broncos gegen die Cleveland Browns. Und das war irgendwie mein Ü-Ei. Aber inzwischen habe ich mich auch irgendwo gefragt, wäre es nicht auch das Ü-Ei gewesen, wenn die Browns das gewonnen haben,
Nein,
hätten?
nein.
Und das haben sie nämlich nicht. Also nein, das wäre doch
Das
kein
wäre
Ü-Ei
kein Ü-Ei
gewesen,
gewesen.
oder? Aber trotz all dieser Baustellen. Ja, aber die Broncos, ja, die Broncos haben es verloren. Ja, die Broncos haben verloren, 14 zu 17 gegen diese super angeschlagenen Cleveland Browns, 14 zu 17, knappes Game, ich habe es falsch getippt, ich habe nämlich auf die Broncos
Ich habe
getippt
auch auf,
und
ich hab, ich
ja.
hab auch auf die Broncos getippt, glaube ich. Habe aber so ein Plädoyer gehalten mit, ja, wenn die Browns der Defense performt, dann muss es reichen. Und ich wünsche mir, dass die Defense der Browns performt, um sie zum Sieg zu Dings. Und irgendwas da habe ich so erzählt. Und das ist zumindest eingetreten.
Ja, also das ist, ich meine, man muss sich mal reinziehen, dass die Browns, wenn man an die Browns denkt, dann denkt man an die Number One Rushing Offense der
Ja.
Liga, dann denkt man an Nick Chubb, dann denkt man an Kareem Hunt. So, und wer hat gefehlt? Nick Chubb und Kareem Hunt. Und weißt du was? Kein Problem. Dann kommt Ernest Johnson. Wer? Genau, keine Ahnung, Alter. Wirklich, den Namen hat man vorher mal gelesen. So, man hat sich die Depth Charts angeguckt. Oh, okay, da gibt es so einen Johnson noch
Ja.
irgendwie so, aber den hat man jetzt nicht auf dem Schirm. Also über den hat auch niemand bei Fantasy nachgedacht. Also zumindest niemand, den ich kenne, wenn du jetzt nicht gerade der Super-Nerd bist. Und er hatte 22 Attempts. Tom, 22, das ist das, was ich mir für einen Jonathan Taylor, by the way, wünsche, dass er endlich mal 20 plus bekommt. Und 146 Yards, ein Touchdown und 6,6 Average. Naja, also, da ist ja fast schon egal, wer Quarterback ist. Damit kannst du die Uhr kontrollieren. Das hat man auch gesehen. Time of Possession 36 Minuten zu 23. Ja, 23 First Downs zu 15. Das haben alles ganz klar die Browns dominiert. Und was sagst du zu Case Keenum?
Ey, Case Keenum ist ein Veteran. Also natürlich ist das, wenn er ein durchgehender Starter ist, ist das ein durchschnittlicher Starter, muss man so sagen. Aber der Typ hat Erfahrung und er ist ein Energizer und stand jetzt, ne, mit einem angeschlagenen Baker Mayfield, weiß ich gar nicht, ob Baker Mayfield mehr gebracht hätte, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also Case Keenum, er hatte den Vorteil, Jarvis Landry war wieder da, der ist definitiv eine Bereicherung, weil er so ein Motor ist für die kurzen Routen. Aber ich finde, er hat das gemacht, was man von so einem soliden Backup, einem erfahrenen Backup erwarten kann. Und im Endeffekt geht es darum, Spiele zu gewinnen. Und das haben die Browns halt jetzt mit Case Keenum geschafft. Und so. Und Baker Mayfield hat nicht überzeugt. Und ich weiß nicht, Ich habe lieber einen fitten Case Keenum als einen angeschlagenen Baker Mayfield gerade. Von daher.
Ich glaube, Case Keenum ist die Durchschnittsleistung von Baker Mayfield.
Ja, weißt du, was
ich
meine? Genau.
So, Case Keenum spielt die ganze Zeit auf einem soliden Average-Niveau. Der hat keine. Auf dieser Kurve gibt es keine Ausschläge nach oben oder nach unten. Ja. So wie Baker Mayfield, der wieder ein Spiel hat, wo er einfach auf MVP-Level spielt und dann ein Spiel, wo er absolut für die Tonne spielt. Ne? Und Case Keenum geht halt da halt so durch alle Spiele durch, macht jetzt nicht die Riesenfehler, macht aber auch nicht die Riesen-Highlights. Aber das ist eigentlich perfekt für eine Offense, die scheinbar auf ihrem Running-Game basiert. Ja. Von daher, ich bin mal gespannt. Also ich stelle mal vor, Case Keenum, ich weiß nicht genau, wann Baker Mayfield zurückkommt, aber das wird eine Entscheidung werden. So, wenn Mayfield 100% fit ist, lassen sie schon Mayfield starten, davon gehe ich jetzt mal aus. Aber wenn er das eben nicht ist, wie du schon sagst, dann wird es spannend. Genau. Dann wird es spannend. Und wir dürfen nicht vergessen, Mayfield ist auch in einem Contract hier.
Richtig, ne? Also für den läuft das Contract hier gerade gar nicht gut. Weißt du, für wen es sonst auch bisher nicht gut läuft? Für den Head Coach Vin Fangio von den Broncos. Wir haben die Broncos vorher echt stark geredet. Meiner Meinung nach wackelt sein Stuhl jetzt schon gewaltig, weil die haben einen neuen General Manager mit Patton und der wird sich nicht selber rausschmeißen, der wird eher seinen Head Coach irgendwann rausschmeißen, vielleicht zum Ende des Jahres. Und Bridgewater haben sie auch nicht lange. Das heißt, die stehen eigentlich schon wieder vor der Situation, hole ich mir gleich einen neuen Head Coach und einen neuen QB. Was für ein QB hole ich mir, wer ist auf dem Markt oder gehe ich mit dem vorhandenen Personal und bezahle Bridgewater richtig und verlängere halt auch meinen Coach. Meiner Meinung nach, das kann ich schon mal vorwegnehmen, also die Denver Broncos sind für mich ein Kandidat für Aaron Rodgers zu traden in der Offseason. Nur mal so.
Oh. Ja, die Gerüchte, oder na, ich weiß nicht, ob es wirklich Gerüchte waren, aber die Hoffnung wurden vorher ja auch schon genannt, als dieses ganze Drama mit Rodgers war. So, die Broncos wären doch, die sind doch nur so ein QB entfernt. Und dann ist halt dieses Wunschdenken von irgendwelchen Leuten wie uns zum Beispiel, sich denken, das wird so schön passen, aber es ist nicht realistisch und das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber es wäre wirklich der perfekte Spot. Ja. Wirklich. Weil die Waffen sind da. Die Waffen sind ja da. Sutton finde ich gut, Fan finde ich gut, Patrick finde ich gut, Jerry Jeudy finde ich richtig gut und der ist sogar verletzt. Ey, auch die Running Backs sind eigentlich nice und die haben 41 Rushing Yards zusammen erspielt. Also Javonte Williams spielt eine gute Season als Rookie und Melvin Gordon spielt so gut, wie er bei den Chargers, würde ich mal überhaupt fast, also nie gespielt hat. Ne? Also das ist eigentlich ein ganz gutes Backfield. Da sind 41 Rushing Yards zu wenig, 182 Passing natürlich auch. Also die haben Probleme und das zeigt so ein bisschen, das war jetzt das vierte Spiel in Folge, was sie verloren haben nach einem 3-0-Start und da haben wir ja auch schon gesagt, so 0-9, gegen 0-9 Teams haben sie zu dem Zeitpunkt gewonnen, ne? Und jetzt zeigt sich leider so ein bisschen, dass die Broncos nicht so gut sind wie gedacht und auch die Defense konnte die Browns in den entscheidenden Momenten nicht stoppen und da muss man halt sagen, ja, und das war der Third String Running Back und der Backup Quarterback und die Defense konnte die nicht stoppen. Und
immer noch keine vierte
O-Line. Also muss ich auch... So. Genau, also da darf sich jetzt die Defense nicht aus der Verantwortung ziehen. Das Spiel, naja, na gut. Ich würde sagen, Tom, wir kommen zum nächsten Spiel,
ja,
oder?
Ja, definitiv.
Kommen wir zu den Sonntagsspielen? Kommen wir, ja, wir haben sehr lange. Aber das war auch ein ereignisreiches Spiel. Kommen wir zu den Sonntagsspielen. Fangen wir an mit dem Washington Football Team gegen die Green Bay Packers. Und das haben die Green Bay Packers mit 24-10 gewonnen.
Hatten wir beide so getippt, würde ich sagen. Und für mich ist das eigentlich, das ist so ein, man schmälert die Leistung von Aaron Rodgers so ein bisschen, wenn man sagt, ja, die Routine hat bei dem Spiel halt gesiegt und Aaron Rodgers würde sich niemals von so einem Washington Football Team im Moment schlagen lassen. Der hat schon wieder 27 von 35 Pässen angebracht, 274 Passing Yards, 3 Touchdowns, 0 Interceptions. Er führt diese Offense geführt so, dass ein gutes Pferd nicht höher springt, als es muss. Und gegen Washington reicht es halt einfach. Und das haben sie ohne Running Game geschafft. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Also.
Ja. Ja, und wenn wir mal auf Washington eingehen, es hat halt gezeigt, dass da so ein bisschen Firepower fehlt. Ne? Also es fehlen. Wobei ich finde ein paar Waffen eigentlich ganz nice. Gibson, McKissick, so ein Backfield finde ich nicht schlecht.
McLaurin ist ein Beast.
McLaurin ist auch ein Beast.
Also, der ist auf jeden Fall ein Top 10 Receiver. Terry McLaurin.
Vielleicht fehlt, es ist einer und vielleicht fehlt auch nicht die Firepower, vielleicht fehlt auch der Killerinstinkt von Heinicke und ich glaube, dass Heinicke keine Langzeit-Solution ist, haben wir schon gesagt. Ey, ich feiere seinen Einsatz, also das meine ich gar nicht. Ja. In irgendeinem Play ist er einfach 30 Yards downfield gewesen oder was weiß ich und hat den entscheidenden Block gesetzt. So, der Quarterback. So, da laufen die meisten Quarterbacks gar nicht mit. Also der Einsatz ist da und ich mag ihn auch als Spieler, aber er ist nicht die Langzeitlösung. Und das kann man so ein bisschen davon ablesen, dass sie 6 Trips in die Red Zone hatten. Ja, also nein, nicht in die Red Zone, so in die an die 25 Yards von den Packers. Red Zone ist ja erst ab 20. Und sie haben da 3 Punkte von geholt. 3 Punkte nur.
Ja.
Ja. Und wenn man dann dazu noch den Fact rauskramt, dass die schlechteste Red Zone Defense bis zu diesem Spiel die Green Bay Packers waren, die nämlich bei 15 Red Zone Aufhalten des Gegners 15 Touchdowns zugelassen haben, dann gibt das zu denken. Ja, dann gibt das zu denken, dass man dort nur 3 Punkte aus 6 Aufenthalten holen konnte.
Aber
und da fehlt der Offense was.
Ja, aber
von Washington.
So kann man keine Spiele gewinnen. So.
Nein.
Von daher, weiter geht's.
Ja.
Wir müssen hier durchhasseln.
Weiter geht's. Hasseln. Weiter geht's. Warte, eine Sache. Wir müssen hasseln, aber eine Sache muss ich sagen. Washington Defense hatte 3 Sacks. 2 von Jonathan Allen. Die D-Line war mal aktiv. Nur 304 Total Yards zugelassen, Season Low. Also vielleicht gibt es Hoffnung für die Defense in Washington. Ich meine, wenn wir immer so schlecht über die reden, muss man auch mal einmal was Positives erwähnen, Tom.
Gut, weiter geht's.
Ja, von Bottom zu Durchschnitt ist doch schon mal was. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Kansas City Chiefs gegen die Tennessee Titans. 27-3 für die Titans, Torben. Und ich meine mich zu erinnern, dass du auf die Chiefs gesetzt hast.
Aua.
Hast du auf die Chiefs gesetzt?
Auf die Chiefs gesetzt. Ja. Die haben sämtlichen Respekt meiner Meinung nach jetzt auch hier verloren. Ne? Ich habe sogar mich, es gibt diesen dieser halbwegs, wenn die Kansas City Chiefs verlieren, dann sprechen immer so halblustige Menschen von den Kansas City Chiefs. Diesmal fand
ich, das habe ich noch nie gehört.
Ja, ich habe das schon 1000 Mal gehört. Ich fand es jedes Mal nicht lustig. Ne? Und,
das ist wirklich nicht lustig.
Aber in dem Fall wäre es angebracht gewesen. So kommen die nicht in die Playoffs. Ne? Also das Kadermanagement muss man hier vollkommen in Frage stellen und auch die Stars müssen besser spielen. Tyreek Hill war kein wirklicher Faktor. Mahomes hat wirklich Fehler gemacht. Man muss in Frage stellen, warum sie 3 neue O-Liner geholt haben und nicht vielleicht mal ein Defense End oder ein Safety. War natürlich eine Overreaction aus dem Super Bowl, keine Frage. Und wir haben das in der Offseason auch prinzipiell gelobt, aber irgendwie scheint das alles nicht zusammenzufassen. Und die Tennessee Titans sind für mich so das Dark Horse der NFL, weil ich kann die nicht einschätzen. Die haben jetzt gegen Kansas gewonnen.
Ja.
Ne? Gegen, 27 Punkte scoren gegen eine schlechte Defense ist nicht so wild, aber die Defense von den Titans hat die auch bei 3 Punkten gehalten. Und das ist ziemlich krass. AJ Brown hat abgeliefert, 133 Yards mit 8 Receptions. Derrick Henry hatte eigentlich kein gutes Spiel für seine Verhältnisse. Irgendwie nur 86 Yards Rushing. Das ist so
Season
Low.
Aber also 29 Attempts. Ja. So, trotzdem.
Ja, natürlich, die geben ihm trotzdem den Ball. Aber ich kann die Titans null einschätzen. Ich kann dir nicht sagen, ist das ein Contender? Würde ich sagen, nein. Ist das ein schlechtes Team? Auf keinen Fall. Und anscheinend sind bei denen wirklich zu jeder Zeit alles drin.
Ja. Ja, du hast es, also mein Takeaway aus diesem Game ist auf jeden Fall die Defense. Die Defense der Titans, die haben abgesteppt. Das war immer die Schwachstelle, auch bei mir, wo ich die Titans nicht einschätzen konnte. Und können wir bitte festhalten, wie ganz Kansas City den Atem angehalten hat, als Mahomes am Boden lag? Ja. Weil wo rankst du die Chiefs aktuell ohne Mahomes?
Ja, also.
Wo sind die?
Ich hab,
einfach mal so aus dem Bauch heraus.
Ich habe ja tatsächlich.
Einfach mal so.
Witzigerweise habe ich ja vor der Saison gesagt, die Kansas City Chiefs sind nur aufgrund von Mahomes ein Contender. Und wenn man Mahomes hier rausrechnet, dann spricht man von den Tennessee Titans. Das war ein Zitat von mir. Und ich muss halt sagen, mittlerweile spricht man hier nicht mal mehr von den Tennessee Titans. Wir sprechen hier dann wirklich von den Chicago Bears oder so, die halt einen krassen Receiver haben mit Allen Robinson, aber dann halt kein QB mehr und keine gute O-Line. Und wo die Defense ein bisschen, bei den Bears rettet die Defense ab und zu mal was und selbst das schaffen, das ja, kriegen sie in Kansas nicht hin. Also wahrscheinlich sprichst du nicht mal von den Bears.
So. Nein, glaube auch nicht, weil die Defense fehlt. Ja. Also ich kann es nicht einschätzen, aber das wäre also irgendwo so Ranking 25, irgendwie so in der Range ohne Mahomes. Ja, und ich meine, mindestens 2 Turnovers in den 5 letzten, in 5 Spielen. Ja, das ist zu viel. Und man kann Mahomes nicht mal unbedingt einen Vorwurf machen, weil das hast du letzte Woche gesagt und das trifft auch, als wir über das QB-Ranking gesprochen haben. Der macht halt, was er machen muss. Ja, der macht halt, was er, der muss auch riskieren, weil er weiß, wenn er nicht scored, die Defense hält nicht. Ja, und das ist crazy. Also, das ist vielleicht eine der größten Überraschungen, dass die Chiefs dann doch so abkacken gerade. Ja. Okay. Das nächste Spiel, die Atlanta Falcons gegen die Miami Dolphins.
Also Kyle Pitts hat den National Talent Day definitiv ernst genommen.
Gewonnen.
Also 7 Catches, 163 Yards, Wer ist für dich gerade die Eins? Calvin Ridley oder Kyle Pitts?
Na gut, Calvin Ridley ist ja gerade erst wiedergekommen. Er hatte da ja irgendwie persönlich irgendeinen persönlichen Vorfall oder was auch immer, wieso er nicht gespielt hat. Und er ist zurückgekommen, er hat Touchdown gefangen, aber ich glaube wenig Yards. Ich habe die Zahl gerade nicht hier. Nicht viel, 24 oder so, ja, 42, ich habe da so einen Zahlendreher. Ja. Ne, auf jeden Fall jetzt nicht annähernd das, was Kyle Pitts da gefangen hat. Und was auffällig ist, ist, dass Kyle Pitts zwar eigentlich ein Tight End ist, aber es gibt ein Play, ja, also es gab mehrere, wo er auf Wideout stand, also ganz außen, wo normalerweise die Julio Jones dieser Welt stehen, ja, da stand Kyle Pitts gegen Howard. Und er hat ihn einfach komplett vernatzt. Er hat ihn einfach komplett vernatzt auf einer tiefen Route und das als Tight End, ne? Und das ist wirklich beeindruckend. Ja. Also wir reden hier von einem absoluten Elite-Cornerback, der da von dem Tight End in seinem Rookie-Jahr vernascht wird.
Ne? Absolut.
Und der hatte so ein paar krasse Sideline-Catches. Die Hände sind... Ich muss mir mal genauer angucken, wie gut er blockt, weil ich finde, das vergessen Menschen oft, dass das auch eine Kompetenz eines Tight Ends sein sollte. Ja, weil wenn er das nicht kann, dann ist er halt ein Receiver und kein Tight End. Und
dann bewerte ich ihn als Receiver. Ist aber für seine Bezahlung besser. Also, und 163 Yards kommst du als Receiver auch ganz gut bei weg.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nur um Top-Titan zu sein, erwarte ich irgendwie auch ein bisschen Blocking-Skills, aber dazu kann ich gerade nicht so viel sagen, weil da achte ich bei ihm nicht so drauf aktuell, weil ich abgelenkt bin von diesen Highlight-Catches. Ja, also das ist echt beeindruckend. Kyle Pitts, aber ist er, du hast den Vergleich mit Calvin Ridley genannt, wer ist der wichtigste Offense-Spieler für die Atlanta Falcons? Ist es inzwischen Kyle Pitts oder ist es da noch jemand anderes? Ich glaube, ich weiß, an wen ich da denke.
Du meinst Cordarrelle Patterson?
Ja, der ist so ein Key-Spieler für diese Offense, ne? Ich meine, das ist so ein richtiges Gadget.
Naja, aber er ist ein High-Level-Gadget. Und die amerikanischen Kommentatoren bezeichnen Patterson tatsächlich, die sagen, das ist kein Running Back, das ist kein Receiver, das ist kein Returner, der ist Footballspieler. Und so setzt Atlanta ihn mittlerweile halt ein. Und das gefällt mir richtig gut. Und er ist der Spieler, der den Unterschied macht, weil für Kyle Pitts hast du vielleicht noch eine Antwort, für Ridley hast du auch einen direkten Gegenspieler, aber wie willst du Patterson in irgendeiner Form stoppen? Der ist halt so ein Mismatch. Ein Mismatch-Creator. Genau, so, das ist so vielleicht sein Job.
Der bereitet Defense-Coordinators Kopfschmerzen, würde ich mal behaupten.
Ja.
Ja, und zu den Dolphins, da haben wir schon ein bisschen vorweg drüber gesprochen, das ist jetzt die sechste Niederlage in Folge, Tour, eins seiner besten Games. Ich meine, 32 von 40 Pässen anbringen ist gut. 291 Yards ist gut. 4 Touchdown-Pässe ist wirklich gut. Aber wirklich 2 Backbreaking Interceptions. Also wer die Picks gesehen hat, der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und das sind dann wieder Fehler, die willst du nicht sehen. Damit hat er sich eine gute Leistung wieder kaputt gemacht. Mit so 2 richtig dummen Fehlern in dummen Situationen. Oder in ungünstigen Situationen. Die Dolphins.
Sehe das mittlerweile schon so. Bei den Browns habe ich gerade gesagt, so, hey, die haben einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen und darum geht's. Bei den Dolphins sage ich, die haben einen Weg gefunden, dieses Spiel zu verlieren und darum geht's genau nicht und die müssen aufhören damit. Und das sage ich schon die ganze Saison. Die spielen jetzt mittlerweile, haben die eine gute Offense-Leistung hingekriegt, also auch wirklich aufs Spielfeld gekriegt. Das war in Ordnung. 4 Touchdowns, ja, 2 Interceptions sind zu viel und die waren auch unnötig, aber an sich, Tua hatte eins seiner besten Spiele und es hat trotzdem nicht gereicht. Und du hast trotzdem einen Weg gefunden, wie du dieses Spiel verlierst. Und da muss ich teilweise auch sagen, also da fehlt vielleicht auch ein bisschen die Kultur. So, dass du keine Gewinner-Mentalität hast.
Ja, bin ich bei dir. Atlanta hatte ein 2-Possession-Lead und es wurde trotzdem knapp am Ende.
Ja.
Und am Ende hat es der Kicker entschieden. Young Hoku hat das Field Goal gemacht und so konnten die Atlanta Falcons das gewinnen, obwohl sie eigentlich schon relativ hoch geführt hatten. Also die Dolphins wollten, aber es hat nicht gereicht. Und
ja, richtig. Und da war
das trifft's. Sie finden Wege, die Spiele zu verlieren.
Es klingt immer so wie eine Plattitüde, wenn man sagt, ja, ein Spiel dauert 4 Quarter und hört erst auf, wenn die fette Lady singt. Ja, aber so ist es manchmal halt. Ne? Also, da mache ich mir bei den Dolphins echt Gedanken drüber.
Ja. Ja. Weißt du, wer sich diese Woche keine Sorgen machen musste im vierten Quarter?
Die Patriots.
Die New England Patriots. Ja. Die haben nämlich 54-13 gegen die New York Jets gewonnen. Und ich glaube, das war zu keinem Zeitpunkt knapp, außer vielleicht am Anfang, als es 0-0 stand.
Ey, das war krass.
54-13.
Wie oft,
Tom, die Bühne gehört dir.
Ey, wie oft scoren Teams 54 Punkte in der NFL? Das passiert schon nicht häufig. Und wenn
mit einem Rookie-Quarterback.
Ja, genau. Und wenn du dann noch so spielst wie die Patriots, weil die Patriots haben eigentlich einen offensiven Gameplan gehabt, der nicht darauf ausgelegt war, irgendwie zeiteffizient zu spielen, dass du halt möglichst viel scorest, sondern die haben richtig viele lange Drives gehabt, konnten einfach nicht gestoppt werden. Und das war krass. Also die Jets waren schlecht, kann man glaube ich so sagen. Die Patriots waren gut, das Running Game war gut, das haben sie gut hingekriegt. Onwenu hat als Guard einen krassen Job gemacht und Damien Harris so viele Löcher auf frei geblockt. Jamari Taylor, dieser kleine Running Back, der irgendwie gefühlt 1,50 groß ist, hat 2 Touchdowns gemacht. Brandon Bolden, der eigentlich nur Special Teamer ist, 79 Receiving Yards gehabt. Ja. Weißt du, was ich lustig fand? Mac Jones hatte das schlechteste Passer-Rating aller Spieler der Patriots, die einen Ball geschmissen haben beim Spiel jetzt gegen die Jets, weil er nur eine 111 hatte und Brian Hoyer hatte irgendwie 116 und Kendrick Byrne hatte eine 156 oder so. Also das perfekte Passer-Rating, 158,4. Also da hast du mal als Mac Jones wirklich eine geile Offense geführt und dein Passer-Rating ist halt trotzdem nur bei 111 und damit gewinnst du nicht mal den internen Award. Naja.
Ja, naja, gut, okay. Na, also wenn das eine, du meinst den einen Pass da auf dieses Trickplay, dann hast du natürlich auch ein perfektes Rating, wenn du den einen Wurf machst, der kommt an und der
ist über 20 Yards, über 20 Yards, muss es nämlich auch sein.
Über 20 Yards.
Ja.
Geiles Play gewesen, aber ich hoffe mal für ihn, dass er das nicht so bewertet und dass Brian Hoyer überhaupt aufs Feld musste. Zeigt ja nur, wie gut er war. Also von daher. Ja, und ich glaube, das Spiel war extrem wichtig für die Patriots.
Ja.
Ich glaube, das war ein Sieg, den sie dringend brauchten, weil man die Patriots halt, ich meine, man kann jetzt sagen, es waren nur die Jets, nee, würde ich nicht sagen, weil diese Jets haben auch mal gegen die Titans gewonnen, nämlich 27-24, gegen die Titans, die gerade die Chiefs zerstört haben, und die Patriots hingegen haben einmal gerade so 25-22 gegen die Texans gewonnen, genau. Ja? Also nein, es waren nicht nur die Jets, du musst auch diese Spiele gewinnen und vor allem, wenn du sie so gewinnst, ist das egal, gegen welches NFL-Team du spielst, ein Riesenerfolg und steigert definitiv das Selbstwertgefühl und ich glaube, das ist etwas, was die Patriots wirklich gebraucht haben und ab jetzt wird es besser.
Ne? Hey,
ab jetzt wird es, glaube ich, besser.
Ich habe vor 3 Wochen gesagt, die Patriots wären das Team der zweiten Halbzeit, der zweiten Saisonhalbzeit. Wir sind jetzt gerade bei 2-0.
Nee, das war ein Statement. Ja, und zu den Jets. Ich glaube, die ganze Jets-Season war nur darauf ausgelegt, Zach Wilson so viel Spielerfahrung wie irgend möglich zu geben. Das hat man ja schon daran gemerkt, dass die irgendwie nie ein Backup hatten. Ja. Das haben wir damals schon, als wir über dieses Team in der Vorbereitung gesprochen haben, gesagt, die haben gar kein Backup, kein Veteran, nichts. So, ne, jetzt haben sie wieder einen, aber hatten gar nichts. Ne, und die ganze Season war wirklich nur dafür da, um Zach Wilson rum aufzubauen, dem Spielerfahrung zu geben, damit er sich an die NFL gewöhnen kann. Und wenn jetzt Zach Wilson für länger ausfällt, dann ist das eine Goal für die Season auch noch in Gefahr.
Ja, ja.
So leid es mir tut für Wilson, aber das entbehrt sich doch nicht einer gewissen Ironie, würde ich sagen. Also das ist schon echt bitter für die Jets. Das ist schon echt bitter.
Definitiv. Aber was willst du machen? So, kannst du nur hoffen, dass sie sich sammeln und Zach Wilson schnell wieder auf die Beine kommt.
Ja. Apropos Quarterback-Leistung. Die Carolina Panthers gegen die New York Giants.
Aua.
Ja. Also.
Aua.
25-3 für die New York Giants. What the fuck? Was war da? Also ich habe auf die Panthers getippt,
ich auch,
tatsächlich.
Ich auch, es war ein Fehler.
Also, ey. Boom. Wir frühstücken das ganz, ganz kurz ab, Torben, weil wir darauf eingehen müssen. Und das ist auch der einzige Grund, warum die Panthers das verloren haben. Wegen unserem Shots-Fired-Segment. Und da liegt ja, wie wir wissen, nun mal ein Fluch drauf.
Ja.
So, und das heißt, die Panthers und Sam Darnold, dass er gewünscht wurde im Laufe des Spiels, hat nichts mit ihm zu tun, sondern nur damit, dass er nicht gewinnen konnte, weil ich ja das Shots-Fired-Ding gewinnen muss. So. Ja, weißt du? Deswegen konnte er nicht performen, so ist es leider. 117 Passing Yards für die Panthers. Das ist sehr weit weg von unserem Goal für die Passing Offense. Und das hat, und Torben, hätte im Leben niemand vorhersagen können, dass es so schlecht wird. Ja, also das im Leben nicht. Es ist unglaublich. Es ist einfach jede Woche wieder aufs Neue. Es ist immer wieder witzig, dass ich denke, ich habe ja definitiv das schlechtere Match, also den schlechteren Part, ja, und dann passiert irgendeine random Scheiße. Und am Ende kann ich sagen, ich habe es irgendwie gewonnen.
Ja, ich kann immer nur sagen, dass meine Spieler sich immer verletzen. DeMarcus Lawrence, Nick Chubb, Kareem Hunt, Jetzt Panthers mit Darnold einfach. Er wurde
Totalausfall.
Er wurde einfach gebencht. Ja. Er wurde gegen PJ Walker gebencht. Ja. Die haben nicht mal einen richtigen Backup. Die haben PJ Walker, der hat XFL gespielt. Und die haben ihn gebencht. So, das Experiment für Darnold ist für mich gescheitert. So, das muss, die werden sich ärgern. Und ich hoffe, dass sie nächstes Jahr, dass sie noch irgendwie weggetradet kriegen in der Offseason.
Ja.
Und ich meine, er hat einen guten Offense-Coordinator. Er hat prinzipiell gute Waffen. Er hat eine solide Defense. Aber das Spiel war eine Frechheit. Das war kein NFL-Spieler, der da auf dem Feld gestanden hat. Man hat immer gesagt, Sam Darnold are seeing ghosts. Ja, wie viele sieht er denn? Das ist krass. Also,
ja,
und da
kann, 7 Interceptions in den letzten 4 Games.
Ja, und das lag auch nicht nur an Christian McCaffrey. Ja, die Giants Defense Line hat einen guten Job gemacht. Leonard Williams, Ojulari, die haben alle wirklich abgeliefert. Ne? Beide, glaube ich, mehr als 2 Sacks. Und er stand durchgehend unter Druck, keine Frage. Aber 3 Punkte gegen die Giants, ich bitte dich. Du hast nicht mal dein Team so oft in die gegnerische Hälfte gebracht, dass du vielleicht ein zweites Field Goal kicken kannst.
Ja. Die Giants Defense sah zum ersten Mal so aus, wie ich vor der Season gedacht habe, dass sie aussehen könnte.
Ja.
So, also ich will gar nicht sagen, ist die Defense back von den Giants, weil das einfach so eine schlechte Leistung von den Panthers war, dass das nächste Woche wieder völlig anders aussehen kann mit der Giants Defense. Ne? Ja, und nochmal ein Satz zu Sam Darnold. Ne? Also man kann jetzt sagen, die Leistung war mies, aber auch die Entscheidung war mies. Hast du gesehen, wie er da dieses, natürlich, also du hast es definitiv gesehen, aber dieses Intentional Grounding aus der eigenen Endzone, was dann eine Flagge ist, so, und dann halt auch ein Safety, das sind so Fehler, die du halt nicht machen darfst. So, also da musst du smarter sein. Ne? Und ich meine, schlechte Leistung plus so eine Fuck-Ups, die ergeben dann halt eine PJ Walker auf dem Feld.
So.
Ja, und
willst du das? Das
ist ziemlich bitter.
Willst du das? Als ehemaliger First-Round-Pick, der da hingetradet wurde?
Ja, und wir. Sam Darnold war so mies, dass wir nur über ihn reden, aber die Defense von den Panthers haben wir ja auch hochgelobt. Ja, aber die hat 302 Tote ja zugelassen gegen die Giants-Offense, wo Barkley fehlt, Golladay fehlt, Tooney fehlt, Shepard fehlt und Daniel Jones hatte trotzdem 23 von 33 für 203 Yards, ein Touchdown, kein Pick und 28 Rushing Yards.
Ja, so, ne? Er hat einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Deswegen ist Daniel Jones,
ja, genau.
Daniel Jones ist gerade besser als Sam Darnold. Da kann man mir sagen, was man will.
So. Ja, aber Sam Darnold hängt die Latte auch nicht sehr hoch. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Und das, also dieser Spieltag war voller Überraschung. Die Cincinnati Bengals haben 41-17 gegen die Baltimore Ravens gewonnen.
Naja, also,
ich glaube, du hast auf die Bengals getippt, oder?
Also für Nicht-Football-Experten war das Spiel vielleicht eine Überraschung. Bei mir hat einfach nur mein Ü-Ei geklappt.
Ja, und das aber Fanfaren und Trompeten auf jeden Fall.
Ey.
Also das war schon.
Die haben auch Football Quark gehört. Die haben nämlich gesagt, ey, Torben hat auf uns gepickt. Ne, der kackt schon bei Shots feiert immer ab. Aber jetzt zeigen wir ihm, da UI-Picks kann er. So, Joe Burrow, 3 Touchdowns, 1 Interception. Ich glaube, der hat sogar eine Overreaction von mir noch übererfüllt. Und über 400 Yards geworfen. Er war so Man. So, also der Typ hat dieses, wir sagen immer, Chase war krass und ja, er hat wieder 201 Yard gefangen, aber Joe Burrow war Anführer dieser Offense, dieses gesamten Teams. Und das ist das, was mir ja bei anderen jungen Quarterbacks oft fehlt, dass man das Gefühl hat, so, na, das Team gehört nicht ihm. Joe Burrow, das sind die Bengals. Er ist die Identifikationsfigur. Egal wie gut Chase ist, es ist Joe Burrows Team. Und er hat 400 Yards geschmissen gegen eine Defense, die Top 3 war oder ist. Ne? Und sie haben Lamar Jackson gut im Griff gehabt. Und wir hatten bei unserem QB-Rankings ja, wie wichtig ist Lamar Jackson? Ey, man sieht, wenn Lamar Jackson nicht funktioniert, dann funktioniert bei den Ravens gar nichts. So, und das,
ja.
Wenn man sich die Statistiken anguckt, ist der Sieg ein bisschen zu hoch ausgefallen. Die Ravens hatten mehr First Downs, sie hatten mehr Total Plays, sie hatten mehr Zeit am Ball, sie waren auf Deutsch richtig ineffektiv. So kann man es halt auch sagen. Weil im Endeffekt kommt es darauf an, wie oft du in diese Endzone kommst. Und das haben sie nicht geschafft. Und die Defense der Bengals, das war ein Statement. Diese Offense bei 17 Punkten zu halten, Lamar Jacksons Kreise so einzuschränken, dass er halt ineffektiv wird. Ey, ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut.
Ja. Ja, du hast halt gesehen, die Bengals, ja, weniger Time of Possession und alles, ja, die haben halt einfach Big Plays produziert, ne? Und das hat funktioniert mit Joe Burrow. Und Baltimore Ravens sind kein Big Play Team, das ist ein Rushing Team. Und da nimmst du eher Zeit von der Uhr, aber scorest nicht so viel. Und die Running Backs funktionieren einfach nicht. Ich meine, die hatten 115 Rushing Yards, davon waren 88 von Jackson. Ja? Freeman hatte 14, Williams hatte 10 und Bell hatte 5. Bell hat auch eine geile Statistik. 5 Läufe, 5 Yards und der längste war 7. Das spricht nicht für die anderen Läufe, die er hatte. So, das ist Le'Veon Bell, welcome back. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Die Ravens haben doch letzte Woche gegen die Chargers dominiert und so weiter. Ja, das hat getäuscht, weil da hat das Matchup gepasst. Genau. So, das ist das, was wir letzte Woche nämlich meinten. So, da hat nämlich die schlechteste Run-Defense gegen eine verdammt gute Rushing-Attack gespielt. So, und die Bengals hatten damit halt kein Problem. Und dann sieht das auch schnell ganz, ganz schnell auch anders aus, ne? Wenn du den X-Faktor da rausnimmst von den Ravens. Und weißt du, was man dieses Jahr endlich über die Bengals sagen kann? Die haben mal Stars.
Ja.
So, weil das ist etwas, was die Bengals irgendwie nie haben. Die haben nie diese Starspieler, die es in die Nachrichten schaffen. Ja, aber ich habe mal was rausgesucht, weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass die relativ wenig Hall of Famer haben. Mhm. Und weißt du, wie viel sie haben? Schätz mal, wie viele Hall of Famer haben die Bengals? Die gibt es seit 1967.
3.
Hast du es rausgesucht, oder? Ja, sie haben 3. Oh. Und das ist verdammt wenig. Das ist verdammt wenig. Die Panthers haben auch 3.
Bei Statistiken ist es eigentlich nur wichtig, dass du sie ins Verhältnis setzt. Wie viel haben denn die Lions? So.
Ja, naja, also wenn du so Packers nimmst, die Liste kannst du ewig runterscrollen, ewig runterscrollen, ewig runterscrollen. Ne? Ja, auf jeden Fall nur 3. So, 3. Nur die Panthers haben auch 3, die sind aber 1995 gegründet und die Texans haben, ich glaube, 1 und die sind aber noch jünger, 2002. So, und wenn ich mir das Team jetzt angucke, ist das voller Stars. Ja? Joe Burrow gehört das Team, das hast du schon gesagt. Jamar Chase ist trotzdem krass, ja. Ich meine, der hat einen NFL-Rekord gebrochen, 754 Yards nach 7 Spielen, auch wenn das schon wieder so eine Statistik ist, wo man sieht, ja, okay, und gibt es jetzt für jede Woche, ne? Und nach 8 Wochen und nach 9 Wochen, aber trotzdem krass, weil immer 754 Yards nach 7 Spielen, ja, Anquan Boldin hatte vorher den Rekord mit 621. Also das ist eine Star-Connection. Ja. Das sind Stars in der Offense und dann haben sie noch viele gute Spieler. Und in der Defense hast du Jesse Bates, Logan Wilson, den wir beide feiern, hat schon 4 Picks, by the way. Ja, ist
das Star-Linebacker. Jetzt Star-Linebacker, scheiß drauf. Ja, er ist ein Star-Linebacker.
Ja, du scheiß drauf, Tom, Star-Linebacker, ich bin bei dir. Das ist nicht übertrieben, ja. Star-Linebacker. Nein, aber der Pass-Rush, ey, Trey Hendrickson hat 8-6, Sam Hubbard 4, das sind voller guter Spieler, die man auch über die Bengals hinaus kennt. So, die auch mal national Aufmerksamkeit bekommen oder, weil wir hier ja sogar darüber reden, international Aufmerksamkeit bekommen. Und das freut mich für die Bengals. Und das ist der Unterschied zu den vergangenen Seasons. Ich meine, waren die 2019 irgendwie noch das schlechteste Team der NFL?
Ja. Ey, so. Ich weiß noch,
da hat was das geklappt.
Dass wir die noch für den Rebuild kritisiert haben, dass sie jetzt nicht schnell genug angegangen sind. Da müssen wir uns ein bisschen entschuldigen. Also, die haben anscheinend die richtigen Stellschrauben gedreht und haben genau so viel geändert, wie man auch in einer Saison halt auch ändern kann, um effektiv zu werden. Man kann ja nicht gleich die Hälfte des Teams ändern. Die haben das halt ganz gut gelöst anscheinend.
Ich glaube, wir haben die Bengals dafür kritisiert, was die Dolphins gut gemacht haben. Und naja, die Realität schaut nun mal ein bisschen anders aus. Genau. Okay, Tom. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Philadelphia Eagles gegen die Las Vegas Raiders. Und das haben die Raiders 33-22 gewonnen. Ich habe den Pick verkackt. Ich glaube, du nicht.
Ich nicht. Selbstverständlich. Hallo. Ja. Na, du weißt doch, ich verkack nur andere Picks. So. Die Raiders habe ich tatsächlich mal gesetzt, aber ich glaube, ich habe auf die Eagles gesetzt. Kann sein, dass ich auf die Eagles gesetzt habe, aber ist mir egal, es war so ein Spiel, was ich eigentlich nicht picken wollte. Aber Derek Carr hat extrem effektiv gespielt, 31 von 34 Pässen angebracht, 323 Yards, 2 Touchdowns, aber eine Interception. Von den 3 Fehlwürfen ist eine zum Gegenmann gegangen, aber er hat 7 Spieler, die mehr als 3 Bälle gefangen haben, oder 3 oder mehr Bälle gefangen haben. Das finde ich immer gut, wenn so ein Quarterback die Bälle gut verteilt. Ich habe das Gefühl, die Raiders hat diese ganze Gruden-Thematik jetzt noch mehr zusammengebracht. Das ist jetzt wieder meine Küchenpsychologie. Aber Derek Carr wirkt unglaublich fokussiert. Alle Raiders wirken so, als hätten die richtig Bock und als wenn die es der ganzen Welt jetzt zeigen wollen. Das finde ich irgendwie beeindruckend. Die sind gerade Division Leader. Ja. So zwar mit einem halben Spiel, halben Sieg und die Chargers waren in der Bye Week, aber also ist ein bisschen getürkt, diese Statistik, aber sie führen ihre Division gerade an. Nach 7 Wochen, das hätte ich nicht gedacht. So.
Und das irgendwo auch verdient. Ne? Also irgendwo auch verdient. Ja, Küchenpsychologie von mir aus, aber das kann man ja auch untermauern. Nämlich Derek Carr hat nach dem Spiel gesagt, ey, Rich Bisaccia gehört dieser Locker-Room. Ja, also dem Übergangs-Headcoach. Und dass er sich halt wünscht, dass dieser Übergangs-Headcoach vielleicht auch Headcoach bleibt, weil das einfach gut funktioniert. Und wir haben überlegt, ob das ein Faktor wird mit Gruden. Ich glaube nicht. Ich glaube, diese Offense ist einfach gut. Diese Offense ist einfach gut. Und ich meine, ey, Waller hat gefehlt.
Ja.
Und Moreau ist reingekommen, von dem Derek Carr vorab gesagt hat, dass er sich da keine Sorgen macht. Der ist krass. Und er hat performt. 6 Bälle gefangen, 60 Yards, 1 Touchdown.
Ja.
Na, also diese Offense funktioniert auf vielen Ebenen. Da fehlt, die haben vielleicht jetzt nicht diesen einen Superstar. Ne, also ich würde jetzt nicht sagen, dass weder Rux, Renfro noch Edwards oder Moreau, außer, also Ben Waller fehlt natürlich, ne, dass einer davon jetzt Superstar-Kaliber ist, aber das brauchst du ja auch nicht. Wenn alle durchschnittlich sind, also wenn alle einfach gut sind, ist das besser, als wenn du einen sehr guten hast und dann drei, die nicht gut sind.
Genau, also das Ding ist halt, Durchschnitt ist ja in dem Fall schon nicht gut und wenn du halt drei Spieler, die gut sind, sind besser als einer, der sehr gut ist und zwei, die nur Durchschnitt sind, so.
Genau, genau, ja, das, danke. Genau, ja, das meinte ich, Tom. Da denke ich, ist die Offense sehr vielseitig. Und zu den Eagles, ich glaube, sie hatten tatsächlich vor, Hurts zu entlasten, aber dann hat sich der Startem von Torben verletzt.
So.
Ich glaube, mit dem siebten Touch, ja, ist er raus gewesen. Und dann war es doch wieder Jalen Hurts.
Das ist nämlich so das Ding. Ich habe mir gedacht, so, ey, was für ein geiler Pick. Und dann lese ich so, ah ja. Gut, den haben sie gerade raustransportiert. Ich sollte nie wieder irgendwen picken. So, da fühlt man sich immer selber für verantwortlich. Er ist unter dem Druck zusammengebrochen.
Den Football-Quark ausgeübt hat. Ja. Auf jeden Fall. Nein, also man sieht wieder, dass Jalen Hurts das Team nicht alleine tragen kann. So. Also nicht mal Mahomes kann ein Team aktuell alleine tragen und Jalen Hurts kann das dann erst recht nicht. Und die Defense, ja, die spielt nicht aggressiv genug. Ich meine, Carr konnte ja machen, was er wollte. Das ist auch ein Grund, warum er so viel Yards hatte. Der hatte ja keinen Druck. 0-6, gut, eine Interception hat er geworfen. Aber das war nicht aggressiv genug. Das haben die Eagles, ja, weiß ich nicht. Da haben sie nicht die richtigen Knöpfe gedrückt auf der Defense-Seite des Balls.
Definitiv. Ich würde sagen, weiter geht's. Let's go.
Gar nicht weiter geht's.
Weiter geht's.
Ja, wir hatten noch gar nichts mehr dazu zu sagen. So, die Detroit Lions gegen die Los Angeles Rams. Und das haben die Rams 28-19 gewonnen, aber ich bleib dabei, die Lions sind mein absolutes Lieblings-Loser-Team.
Das ist immer ein bisschen despektierlich, wenn man jemanden als Loser-Team bezeichnet, aber die Lions sind für mich ein Team, was man nur mögen kann, weil ey, wie die aus den Startlöchern gekommen sind, ne? Die haben gespielt, als hätten sie halt gar nichts zu verlieren. Die haben einfach gesagt, okay, let's go, wir sind hier, niemand setzt auf uns, außer wir selbst, also hauen wir jetzt alles raus, was wir haben. Ey, und es hat fast geklappt.
Ja. Es hat sich für mich irgendwie angefühlt, als würde ich gerade Madden zocken.
So, noch mal ein Fake Punt. Ja, ach, ich gehe immer für zwei.
Ja, genau. Genau. Man braucht ja wirklich nur diese zwei Drives nehmen. Touchdown, dann Onside Kick, dann hat der geklappt, der Onside Kick. So, und dann in dem Drive ein Fake Punt, der dann auch geklappt hat. Im dritten Quarter hat ja dann noch einer geklappt. Und das war einfach krass. Und die haben einfach 10-0 im ersten Quarter geführt. Und im dritten Quarter hatten sie zeitweise eine 19-17-Führung. Ja, also deswegen, geil, was Dan Campbell da macht. Der will, dass sein Team gewinnt. Der will diesen ersten Sieg. Und es tut mir unglaublich leid, dass sie den noch nicht haben. Und was für eine Sensation wäre das dann bitte gewesen, wenn das geklappt hätte.
Ja, aber
wenn das geklappt hätte.
Weißt du, was ich auch krass fand, also ich fand die Lions krass, ne? Aber ich fand halt auch diese Stafford und McVay ausgestrahlt haben, die sind nicht in Panik verfallen. Die haben gesagt, ja, wir liegen 10-0 hinten, wir gewinnen. So, und das haben sie ausgestrahlt. Die Lions haben richtig krasse Highlight-Plays gehabt und haben 10-0 geführt und ich habe trotzdem gedacht, ja gut, die Rams gewinnen. Das stand für mich trotzdem nicht zur Debatte. Und diese Selbstsicherheit, dass diese innere Mentalität, die Rams mittlerweile haben, dass sie ein Siegerteam sind, das ist vielleicht auch das, was den Lions dann an Erfahrung und so weiter noch fehlt. Aber trotzdem finde ich es geil, wenn man sich Sachen traut. Deswegen möchte ich die Lions gar nicht kritisieren und feiere die Rams aber trotzdem dafür, dass dieses Spiel halt sich nicht aus den Händen reißen lassen haben. So.
Aber weißt du, was ich mir bei den Rams manchmal denke? Wir sagen so oft, ja, auch die Ugly-Spiele muss man gewinnen. Aber es sollten halt dann doch bitte nicht nur Ugly-Spiele sein. Und das sind bei den Rams aktuell relativ viele. Ne? Also Colts war, Seahawks-Win war, der hier war auch schon wieder so, dass man sagt, das hätte gegen Detroit aber auch anders aussehen müssen. Da hätte ich mir mehr Dominanz gewünscht, ja. Aber ey, am Ende des Tages gewinnen sie die Spiele, aber trotzdem so irgendwie das Gefühl, das sind jetzt schon sehr viele ugly wins. Ne?
Definitiv. Du musst halt sehen, dass die Rams eine sehr gute Offense haben, die über Cooper Kupp aufgebaut ist, natürlich auch über Stafford, die dann einen zweiten Komplementär-Receiver haben mit Woods, die aber zum Beispiel in der Defense mit Downhill-Runnern unglaubliche Probleme haben. So, und die, also, das ist ein sehr gutes Team, was halt aber auch klare Schwachstellen hat. Und deswegen dominieren die wahrscheinlich nicht so, weil einen physischen Downhill-Runner, den können viele stellen.
Ja, das stimmt. Und die Special Teams standen in der Kritik, aber jetzt muss man natürlich sagen, das liegt vielleicht auch an zwei Fake Punts,
Ja.
die funktioniert haben. Also dann steht, glaube ich, jedes Special Team Unit in der Kritik, weil das darf nicht mal einmal passieren. Und ein Onside-Kick, der auch noch klappt. Ja gut, okay, dann ist klar, dass die Special Team Performance vielleicht ein zu viel abkickt und es täuscht vielleicht, wie schlecht sie wirklich ist. Aber sie wurde kritisiert und Special Teams sind wichtig. Sagen wir jedes Mal, Special Teams, Special Teams, Special Teams. Ganz wichtig. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Houston Texans gegen die Arizona Cardinals. Und das war deutlich. 31 zu 5 für Arizona.
Ich muss ganz klar sagen, die Houston Texans haben für mich gerade kein NFL-Niveau. Also,
Ja.
die Cardinals hätten das noch viel deutlicher gewinnen können. Sie mussten es auch so deutlich gewinnen. Aber die Houston Texans, solange Tyrod Taylor da nicht da ist, ne, die gewinnen die kein Spiel. Da machen die nicht mal irgendwann 20
Ja.
Punkte, außer vielleicht gegen die Patriots. Aber
Ey, die wurden in den, ganz kurz, komm, die wurden in den letzten drei Road Games outgescored mit 102 zu 8.
ja,
So viel
so.
dazu. Ja, so viel dazu.
Und
Ja.
deswegen, ich habe mich gefreut, dass die Verpflichtung von Zach Ertz gleich so einen Impact hatte in irgendeiner Form, aber ich kann das gar nicht werten, weil es gegen die Texans ging. So. Aber Zach Ertz macht diese Offense, glaube ich, noch variabler und noch gefährlicher. Ja, und sorry, der Rest. Also ich kann nicht mal die Cardinals
Ja.
Defense loben, dass sie die Houston Texans bei 5 Punkten gehalten hat. Selbst das kann ich nicht sagen. Weil es ging halt gegen die
Ja, zu.
Texans so.
Naja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Aber zu den Cardinals muss man tatsächlich sagen: 31 Punkte sind zwar viel, aber wenn man das Spiel gesehen hat, dann wirkte die Offense nicht so souverän wie sonst. Ne? Das war jetzt auch der Texans-Faktor. Da waren so ein paar Sachen, eine falsche Absprache, also Abstimmung zwischen Receiver und Quarterback. Murray wurde übrigens viermal gesackt, ja, in einem anderen Spiel gegen den anderen Gegner. Ist das ein Faktor, ja,
Ja.
4 Sacks zu kassieren? Also die Offense lief nicht mal so rund, wie das Ergebnis vermuten lässt. Ja, aber trotzdem kann man nichts gegen die Cardinals sagen, weil sie haben 31 zu 5 gewonnen. Sie haben ihren Job gemacht und nächstes Spiel würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall.
Die Chicago Bears gegen die Tampa Bay Buccaneers. 38 zu 3.
Ja, da muss man
Torben.
tatsächlich meiner Meinung nach sagen, ja, wir loben die Chicago Bears Defense. Aber nicht gegen Tampa Bay. So, weil
Nee.
die Offense von Tampa Bay hat so viel individuelle Qualität, dass sie jedes Team kaputt scoren können. Wenn das Team dann noch die Chicago Bears sind, die selber gar keine Offense aufs Feld bringen, weil Justin Fields auch noch nicht das NFL-Level hat, der hat 5-mal den Ball geturnovert. So, der Herbert als Running Back von den Bears macht einen guten Job. Aber wenn du 5-mal als Quarterback den Ball verlierst, ne, 3 Interceptions und 2 Fumbles produzierst, dann hast du
Ja.
erstmal auf dem Feld nichts zu tun. Und dann gewinnt Tampa, das lässt sich ein Team wie Tampa Bay natürlich nicht nehmen. Aber das kann auch deine gute Defense nicht abfedern, wenn du 5-mal den Ball verlierst. Das geht nicht.
Ja, absolut nicht. Das kann niemand kompensieren. Also das war, weißt du, ich habe irgendwann mal gesagt, bringt Justin Fields aufs Feld. Die Fans wollen das, die Fans sehen sich nach einer Identität. Aber die haben sie gerade nicht.
Ja.
Also, und wenn sie eine haben, dann haben sie keine gute. Sagen wir es mal so. Also vielleicht haben sie eine Identität, aber dann ist das die Turnover-Identität oder irgendwie so ein Rotz, das will man aber halt nicht. Ne? Also das war nichts und das Spiel war relativ schnell vorbei. Ne? Also ich meine, nach dem ersten Quarter stand es schon 21-0. Drei schnelle Touchdowns, das Ding war durch.
Ja.
Also bei manchen Spielen hat man das Gefühl, da der Gegner kann zurückkommen, aber hier auf
Nein,
gar keinen
auf keinen
Fall.
Fall.
Dafür haben die Bears nicht die Mittel.
Zu keinem Zeitpunkt, wirklich.
Ja, also wirklich zu gar keinem Zeitpunkt. Und man muss erwähnen, Brady, er macht da 600er Touchdown, damit hat er den NFL-Rekord. 600 Touchdown-Pässe in seiner Karriere.
Ja.
Das ist einfach unglaublich.
Sehen wir gerade
Also
den
man.
besten Brady seiner Karriere? Mit 44? Ist er gerade besser als
Das
mit
ist.
Mitte 20 oder mit Mitte Ende 20?
Ja, ja, also man hat ja immer bei den Patriots so gesagt, die gewinnen immer, obwohl die teilweise ja gar nicht so die Spieler haben. Also weißt du, was ich meine? Wo man so
Ja.
sagt, das sind jetzt alles nicht die Superstars, das sind teilweise irgendwie Spieler, die aus anderen Teams geholt werden, die dort keinen Erfolg hatten. So ein Rex Burkhardt oder so, der dann auf einmal funktioniert. Oder ein Julian Edelman, der irgendwie Quarterback war im College und auf einmal funktioniert. Und jetzt hat Brady halt auch noch. Die Spieler waren alle gut, aber Brady hat sie auch vor allem gut gemacht.
Ja.
Ne? Und jetzt ist er halt umgeben von Superstars. Und den einen Superstar, den er in New England hatte, Gronkowski, den hat er jetzt halt auch. Ne?
Richtig. Und
Also das ist.
er hatte mal Randy Moss.
Ja, gut, stimmt.
Ein Jahr hat er also, mal Randy Moss. Und da war, das war, da, auch da hat man gesehen, das ist krass.
Ja, das passiert, wenn ihr, wenn ihr Brady auch noch Superstars gebt. Und den Eindruck habe ich gerade. Also das, ja. das ist einfach krass. Also die hätten auch noch mehr scoren können. Und das, die, gut, ja, also dieses Spiel, ich glaube, das können wir relativ schnell abhaken. Das war nach der ersten Halbzeit durch. Da sind nämlich 35 Punkte gefallen und danach kommen jetzt so, oh, die Buccaneers haben danach nicht mehr gescored. Na, es ist aber kein Erfolg für die Bears, sondern die Buccaneers haben schon Feierabend gemacht.
Ja, so, die haben einfach Backups gebracht. So, muss man mal ganz klar sagen.
Und die Stars geschont. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Colts gegen die San Francisco 49ers. Und ja, die Colts haben 30-18 gewonnen.
Ey, Respekt. Das hast du getippt. Ich nicht.
Ja. Ja.
Ey, aber Jimmy G war nicht gut. Mitchell schon. Nein. Samuel, ja. Die Defense mit 9 Tackle for Loss von den 49ers. Das war okay. Das war wirklich in Ordnung. Carson Wentz hat gut gespielt, kommt mir aber ein bisschen, hat aber auch ein paar Mal echt Glück. Also es könnten auch mal ein paar Pass-Deflections dabei sein. Er hat diesen Joe Flacco Underthrow jetzt perfektioniert. Das ist einfach ein zu kurz geworfener Ball in den Rücken des, eigenen Receivers, der dann irgendwie als sozusagen als PI gepfiffen wird. Aber die Colts haben Jonathan Taylor 18 Mal den Ball gegeben, also knapp fast 20. Aber er hat 107 Yards draus gemacht. Also der Gameplan war ja an sich in Ordnung. Zeit von der Uhr nehmen. Die 49ers haben selber offensiv nichts hingekriegt. Ey, das reicht.
Aber 18 reicht doch nicht. Wir haben 20 gefordert. 20 plus, gib dem Mann 20 plus. Ja. Weil ich habe mir erstmal die Statistiken angeguckt und dann nochmal das Spiel. So, und die Statistiken, ja, da war mein erster Gedanke, oh, Carson Wentz und Jimmy G. Carson Wentz ist der Jimmy Garoppolo, der keine Fehler macht. Dann habe ich mir das Spiel angeguckt und mir gedacht, nein, Carson Wentz ist der Jimmy G mit etwas mehr Glück. Ja. So der Gegner, der den Pick droppt und was weiß ich, ja. Das war der Unterschied. Und weißt du, was eine verdammt krasse Statistik ist? Woran erkennt man eine schlechte Secondary? An Pass Interference, ja. Wenn du PIs machen musst, hast du halt schlecht gecovert. So, und Tampa Bay hat die meisten, ja. Und da sieht man ja auch, die haben auch Probleme in der Secondary. Aber dann kommt auch schon San Francisco. Und, na gut, Tampa Bay hat, ne, gut, es geht jetzt hier um San Francisco, auf Tampa will ich gar nicht eingehen. Aber vor dem Game hatten sie 8 angenommene PIs. Also die Gegner haben 8-mal eine PI akzeptiert gegen die 49ers. Und da haben die Colts angesetzt, when in doubt, air it out. Ja? San Francisco hatte 5 PIs und 3 wurden angenommen für 97 Yards. Das ist natürlich zu viel. Ja, PIs, manchmal kann man über PIs streiten. Das ist, ne, gerade so als jemand, der selber DB spielt, der sieht vielleicht manchmal auch das bisschen anders und denkt sich, na, was sollte der DB denn machen? Aber trotzdem, 5 sind zu viel. Ja, ja. Und 3 angenommen für 97 Yards. In einem knappen Spiel killt dich sowas. 97 Yards. Ja. Das killt dich. Das hält Drives am Leben und das entscheidet am Ende. Das
sind immer wieder First Downs. Das darf man ja nicht vergessen.
Ja, genau. Also, ja, und vor allem, es sind Spot-Fouls. Ja. Ne? Also, ja. Es sind Spot-Fouls, das heißt, wenn das Ding irgendwie 50 Yards durch die Luft segelt und dann kommt die PI, ja, dann ist da das nächste First Down. Was ich immer noch krass finde und das ist auch nur in der NFL so und ich weiß nicht, ob ich das besser finde, aber gut, das will ich jetzt hier nicht ausdiskutieren. Es ist einfach nur eine krasse Statistik. So, und da haben die 49ers Probleme, mal abgesehen von den Offense-Problemen. Und ja, Jimmy G, es hat stark geregnet, aber mit Regen muss auch das andere Team klarkommen.
Definitiv.
Ja. Okay. Das waren die Sonntagsspiele, Torben. Kommen wir zum Montagsspiel. Das ist ja noch gar nicht so lang her. Sonst ist das immer schon ein bisschen länger her, aber heute ist es noch nicht so lang her.
Ja.
Die New Orleans Saints gegen die Seattle Seahawks. Aber ist 13-10 für die Saints. Klingt jetzt auch noch nicht so ansehnlich.
Wirklich, das war ein grauenhaftes Spiel. Es war ein schlechtes Spiel. Geno Smith wird 0,0 vertraut. Alex Collins läuft weniger als 2 Yards pro Run. Und trotzdem ist das der einzige Gameplan, ihnen den Ball zu geben. Und Kamara hat gezeigt, dass er ein Superstar ist. Er hat dafür gesorgt, dass die Saints gewinnen. James Winston hat jetzt mit seinen Starts für die Saints mehr Spiele ohne Turnover als in den letzten 2 Jahren Tampa Bay zusammen. Finde ich, ist eine nette Statistik.
Ja, aber rechne mal gegen wie viele Yards.
Ja, natürlich. Keine Frage. Er hat auch viel weniger Verantwortung. Kamara
hat nicht die Chance, die Picks zu werfen.
Richtig. Ja, das ist auch schlau. So. Weil ja, du hast Kamara, lass ihn das Spiel dominieren, das hat er gemacht. Die Seahawks sind ohne Russell Wilson nichts. So, das muss man vielleicht so sagen. Ey, aber die Saints Defense, die ist heftig. Und da muss ich einen mal vorheben, das ist Demario Davis. 10 Tackle, 2 Sacks, 4 Tackle for Loss. Dafür, dass den kein Mensch kennt, Krass. Und der spielt schon das ganze Jahr über krass.
Ja. Sagen wir es mal außerhalb von New Orleans vielleicht nicht. In New Orleans ist es der Typ.
Ja.
So, ne, mit Cameron John vielleicht. Also das ist der Mike für die Saints. Das ist der Inside Linebacker. Und auch Captain mit allem drum und dran. Ja, und das ist krass, wirklich. Also ich kann es nur jede Woche sagen, ne, wie das Breeze weg ist und die so schnell die Identität gefunden haben über die Defense. Und mit Alvin Kamara, wir haben einmal haben sie ein Spiel verloren und wir beide waren völlig entsetzt, dass Kamara die Touches nicht bekommen hat. Ja, deswegen haben sie auch verloren, weil man sieht, was passiert, wenn Kamara 179 der 304 Offense Yards macht mit 30 Touchdowns und den 30 Touches und den einzigen Touchdown scored. Ja, dann wissen wir, wer diese Offense ist. Das ist heftig. Das ist heftig. Okay. Ja, nochmal zur Erinnerung vielleicht. In der Bye diese Woche waren die Chargers, die Cowboys, die Bills, die Jaguars, die Vikings und die Steelers. Deswegen fällt das diesmal ein bisschen kürzer aus, weil sehr viele Teams in der Bye-Week waren. Hat bestimmt so manch einem Kopfschmerzen bei Fantasy bereitet.
Definitiv.
Mir hat es Kopfschmerzen bereitet.
Das sind wirklich auch Teams, die halt so gute Offensivspieler haben, die dann halt auch punkten. So, und ja. Ey, das ist dann die Zeit, wo man den dritten String Running Back der Browns kennen muss.
Oder Taylor von den Patriots.
Ja, gut, das ist.
Mit
gut.
Zwei Touchdowns.
Ja,
das stimmt. Ich glaube, den hatte keiner. Also, ich glaube, der hatte 0,0 Starts. Also, wer den gestartet hat, Respekt.
Chapeau.
Respekt. Chapeau. Du bist ein Kenner. Okay.
So, ich würde sagen, zweite Werbung des Tages. Firstdown.eu gibt uns nämlich mit Quack 10. 10% auf Mützen, Caps und alles, was ihr euch in irgendeiner Form auf den Kopf setzen könnt. Also auch Sideline-Caps so und so wie die. So wie wenn ihr uns bei Twitch, Twitter oder YouTube Live nämlich seht. Ne? Die sind natürlich auch im Real Life verfügbar, diese Videos. Könnt ihr dieses schöne Beanie, ist das eine Beanie oder ist das einfach eine Pudelmütze? Ist eine Pudelmütze.
Das ist eine Beanie.
Ist eine Pudelmütze.
Auf Deutsch ist das eine Pudelmütze.
So. So, auf jeden Fall würdet ihr auch auf eine Chargers-Pudelmütze 10% kriegen mit Quark 10 bei firstdown.eu. Werbung, Ende. So. Beanie und Pudelmütze. Das ist so, da merkst du den Unterschied der Sprachen. Beanie klingt ultra cool, Pudelmütze klingt einfach richtig wie ein Dulli. So.
Ja. Richtig nach Kartoffeln.
Ja, genau. So. Aber ich finde die eigentlich ganz cool, muss ich ja sagen. Also, wenn ich sie nicht tragen kann, ich finde es eigentlich cool, wenn man Mützen tragen kann.
Ja, ich liebe die. Na gut. Ja. Ich muss sagen, langsam wird es warm, aber jetzt setze ich bestimmt nicht die Kopfhörer ab, um die Mütze abzusetzen. Jetzt ziehe ich das durch. Ja. So, jetzt trage ich die bis zum bitteren Ende, Tom. Okay, kommen wir zu den drei Overreactions, würde ich sagen, oder?
Ja.
Die jeder von uns mitgebracht hat.
Let's go.
Tom ist Anfang.
Ja, dann PJ Walker startet für Sam Darnold. Beim nächsten Spiel.
Ui, ja. Oder kommt noch der Sensationstrade? Who knows? Oder so ein Drew Lock sich holen. Oder ganz ehrlich, was ist denn mit so Marcus Mariota, der bei den Raiders irgendwo rumgeistert an der Sideline?
Weil
kann ja jetzt nicht so viel schlechter sein. Das frage ich mich jedes Mal, dass den niemand anruft.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Oder der Preis der Raiders ist einfach zu hoch. Sie hätten irgendwie so einen Second-Round-Pick für ihn haben wollen oder so.
Das kann auch sein, aber ganz ehrlich, bezahlt den. So, ja. Ich meine, ihr habt jetzt PJ Walker, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die geben den jetzt noch einmal eine Woche, um klarzukommen. Aber wenn er es dann wieder verkackt.
Ja, dann würde ich PJ Walker auf jeden Fall testen. So. Irgendwann.
Ich glaube auch.
Aber nicht
das
jetzt.
Ist halt bitter für die Panthers, dass das schon zu so einem frühen Zeitpunkt so arg in die Hose zu gehen scheint.
Ja.
Naja. Hoffen wir drüber. Für die Panthers hoffe ich, dass Christian McCaffrey schnell fit ist.
Vielleicht kommt ja Andrew Luck wieder. Und unterschreibt bei den Panthers. Krass. Das wäre heftig. So, so mein Vertrag bei den Colts ist jetzt ausgelaufen. Ich unterschreibe jetzt bei einem Team mit guten Receivern. Und einer guten O-Line. Aber dann geht er nicht zu den
Panthers. Andrew Luck, guck dir bitte an, wie oft Sam Darnold gesackt wird, ja?
Ja, genau. Deswegen geht er nicht zu den Panthers.
Und das möchtest du nicht. Ja. Nein, ich glaube, Andrew Luck ist smart genug, seine Karriere nicht neu aufleben zu lassen. Ich glaube, der hat verstanden, dass seine Gesundheit vielleicht dann doch wichtiger ist. Dafür hat er zu viel abbekommen.
Das ist zu traurig.
Okay.
Das ist immer noch eine traurige Geschichte der NFL. So.
Meine Overreaction. Auch wenn Baker Mayfield wieder fit ist, startet Case Keenum.
Ja, ich würde sagen, wenn Baker Mayfield zu 100% fit ist, startet Baker Mayfield. Sollte er auch nur 10% angeschlagen sein, startet Case Keenum. So.
Ja, ich glaube, da nutzt der Coach auch so ein bisschen das als Ausrede, um zu sagen, ja, Baker macht viele Fehler bei unserer Rushing Offense, so, da brauchen wir eigentlich nur einen QB, der keine Fehler macht. Naja, Baker, du bist ja noch nicht ganz ready, so. Also schon dich erstmal, hier hast du nochmal einen warmen Tee, einen Hustenbonbon, eine Aspirin, so, ruh dich erstmal
Ja.
aus an der Sideline, na, lass dich nochmal massieren da hinten, ne? Wir lassen nochmal Case Keenum starten. Ja, aber mach dir keine Sorgen, so, ne?
Wir bezahlen dich nicht. Weißt du, was das ist?
Und das wär meine Overreaction, die ich erst haben wollte. Baker Mayfield wird nicht verlängert, aber Daniel Jones. So.
Ja.
Das
Ey,
wäre das
das
wär,
wär krass.
Das
Dazu kann ich noch gar nichts sagen, da habe ich noch keine Gedanken zu gemacht. Aber ja,
Ja, ich auch nicht.
das kann sein. Weißt du, was meine zweite Overreaction ist? Die Browns
Raus.
sind
Ich
mit,
dachte die.
nee, die Browns sind mit Case Keenum besser als mit Baker. Steht ja so als zweite Overreaction. Ich dachte mir so, ja, krass. Ja.
Wir sprechen uns nie ab, Leute. Ne? Das,
Ja.
das sagen wir. Es ist krass, wie oft wir das sagen müssen, weil
Ja.
scheinbar ist es oft so, dass man das denken könnte.
Ja.
Ja, also das ist das Ding so. Baker Mayfield hat seine Spiele, wo ich mir denke, boah, der plus diese Rushing Offense und dann
Ja.
ist das eine richtig geile Offense. Aber dann denke ich mir, er hat auch seine Spiele. Ja, das hätten die Browns vielleicht gewonnen, wenn sie einfach einen QB gehabt hätten, der eben diesen einen Pick nicht geschmissen hätte.
Richtig,
Ne?
genau. Wäre Kirk Cousins. Hätte er weniger Swag, aber mehr so Kirk Cousins Level. Das sehe ich nämlich gerade dieses Jahr bei ihm nicht.
Oha. Oha. Na gut. Oh, warte mal, da bin ich jetzt wieder dran, ne? Weil das
Ja.
war gerade deine zweite Overreaction, das war die gleiche. Oh, der von uns hochgelobte Dolphins-Head Coach Brian Flores verliert als erster seinen Coaching-Job.
Ich habe tatsächlich mir hier aufgeschrieben gehabt, in meinen Notizen zu den Dolphins, wie sicher ist der Stuhl von Flores noch? Weil das eine Frage ist, die man sich mittlerweile stellen muss. Ich glaube aber, dass jemand wie Fangio oder wie Matt Nagy, also Fangio bei den Broncos oder Matt Nagy bei den Bears, eher seinen Job verliert als Brian Flores. Aber dann wird's schon eng.
Ich glaube auch, aber andererseits auch irgendwie wieder, ja doch schon, weil ja, ich finde, Flores hat die besseren Spieler. So, also ich erwarte mit dem Kader, wenn ich mir den angucke, erwarte ich mehr. So, weißt
Ja.
du? Also ich erwarte, dass Nagy was aus dieser Offense rausholt, ist schon schwierig irgendwo, ne? Aktuell. Aber mit der Dolphins auch,
Aber ich glaube, das kann.
schwierig.
Aber wie kommst du darauf, dass diese Dolphins Offense besser ist, als sie gerade ist? Welcher dieser Spieler hat denn schon etwas bewiesen? Das sind alles Predictions, weil man halt glaubt, dass diese Spieler gut sein könnten. Aber außer Devante Parker hat von denen ja noch keiner abgeliefert in der Offense. Will Fuller
Stimmt,
ist jedes.
Waddle spielt eine ganz gute Rookie-Season. Gesicki spielt auf einem hohen Tight End-Niveau. Gaskin hat seine Momente.
Genau. Und dann?
Die O-Line ist ein Problem.
Die O-Line ist ein
Und ich
Problem
habe
und
gerade noch was drüber nachgedacht.
die wurde halt prinzipiell gepickt. Du hast es gesagt, Waddle spielt eine gute Rookie-Saison. Das ist halt auch noch keine von einem gestandenen Spieler. Und
Das
Gesicki
stimmt.
ist ein guter Top-7-Tight-End, keine Frage. Aber er ist auch nicht Elite auf seiner Position. So, und
Ja,
Wie lange hält man
ja.
schon an Preston Williams fest als Receiver?
Ja, das stimmt. Ja, und ich habe eben nochmal so über die Bears nachgedacht und mir gedacht, eigentlich gefallen die, also ich meine, die haben Allen Robinson als Receiver,
Die
die
haben
haben Mooney,
Moon.
den ich gut finde, die haben Montgomery als einen starken Running Back und
Ja.
scheinbar einen guten Rookie in Herbert und Williams finde ich auch nicht mies.
Ja.
Ja, also da sind auch,
Die haben halt
also
keine
ja, wenn man die
O-Line.
so vergleicht,
Die haben halt auch keine
genau, aber
O-Line.
die Dolphins O-Line, ja,
Ja.
aber eben auch. Ne? Also. Schwierig. Aber er ist auf jeden Fall er sitzt auf dem Hot Seat, das würde ich schon sagen. Ob er jetzt vor Nagy oder Vic Fagio, ja, fliegt, kann man auch nicht sagen. Aber es ist nicht unmöglich. Es ist, denke ich, nicht unmöglich. Okay, Dom, deine dritte.
Kyle Pitts hat am Ende des Jahres mehr Receiving Yards als jeder andere Thailand.
Bis jetzt es gibt es kein Tight End, wo ich sage, boah, heftig, was der. Also, Waller hat jetzt gefehlt und hatte auch schon schwache Spiele. Klar, der wird doch immer ordentlich rausgenommen, ne, aber das sind insgesamt noch nicht so viele Yards. Andrews spielt stark. Mark Andrews könnte ich sehen, dass er mehr He ne, hat. Kelsey hängt so ein bisschen davon ab, wie sich die Chiefs fangen. Kittle spielt nicht so stark.
Ist er nicht
Ist
gerade
so möglich,
verletzt?
ist möglich.
Skittle nicht, ist ja
Ist er
egal.
wieder verletzt? Ist er wieder
Ja, weiß das
verletzt?
bei ihm?
Ich weiß gar nicht.
Also ich habe
Gott,
von dem die
was.
letzten 3 Wochen gefühlt nichts gehört, deswegen.
Ja, ich nehme mich auch nicht. Schwierig. Aber das zeigt auch, dass er selbst, ja gut, und selbst wenn er verletzt ist, dann holt er auch keine Yards.
Ja,
So,
genau.
ne, von daher, ich sehe gerade ehrlich gesagt nur Andrews, der da vielleicht mithalten könnte. Also ja, doch. Und gerade weil Pitts ja halt wirklich auch viel als Wideout und sowas eingesetzt wird. Das hat man jetzt ja im letzten Spiel gesehen. Und da holst du natürlich dann noch mehr Yards. Als Tight End kriegst du ja nicht immer unbedingt die allertiefsten Routen. Aber wenn du auf Wideout stehst, dann eventuell halt schon und so. Du Yards. Also ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Nach den letzten beiden Spielen, Back-to-Back 100 plus, ja. Kann ich mir vorstellen. Okay. Ja, meine dritte ist ein bisschen langweilig, muss ich gestehen. Aber süß. Titans sind Super Bowl-Contender.
Nein, nein, nein. Sie sind das Dark Horse der
Nein.
NFL und Dark Horses werden keine Super Bowl-Contender. So.
Ey, ich meine, die haben, also niemand hätte das gesagt, nachdem sie gegen die Jets verloren haben, würde ich mal behaupten. So, und dann haben sie, gut, sie haben gegen die Jaguars 37-19 gewonnen, aber dann gegen die Bills 34-31 und jetzt haben sie die Chiefs mit 27-3 verprügelt.
Mann, die
Kann man
Chiefs,
da noch von Underdog Dark Horse sprechen, wenn man
sprechen wir bei
die
den
Bills
Chiefs.
geschlägt und.
Sprechen wir gerade bei den Chiefs von einem guten Team?
Nee, aber von einer guten Offense und die bei 3 Punkte zu halten und die Defense der Titans war unser Fragezeichen. Die ganze Season schon. Ja, von daher, und die hat performt. Deswegen.
Ja, für mich sind die kein Contender. Die sind ein Team,
Für
was
mich ist
jedem
das so.
Team gefährlich werden kann. Und im richtigen Matchup kommen die vielleicht in die zweite Runde. Aber auch nur im richtigen Matchup. Aber im falschen Matchup kriegen die ja doch richtig ins Gesicht. So.
Die erinnern mich so ein bisschen an die Giants, die gegen die Patriots gewonnen haben, wo die auch niemand auf dem Schirm hatte. Oder die Eagles, so, wo auch niemand gesagt hätte,
Ja.
also, die würde ich jetzt nicht Super Bowl-Contender nennen. Ne? Also es gibt immer so eine Teams, so, ich
Ja.
weiß ja nicht.
Sowas würde ich nicht
Mal gucken.
predikten. Da sieht man selten gut
Ja,
aus.
deswegen ist es ja eine Overreaction.
Ja.
So, okay, das waren unsere 6
Ja.
Overreactions. Torben, komm mal zum nächsten Punkt. Zum nächsten Punkt. Was möchtest du als nächstes machen?
Ich würde sagen, wir machen jetzt Starts and Sit und dann den Football Quarkstar.
Alles klar. Dann machen wir das so. Soll ich anfangen?
Ja, leg
Du hast
los.
eben angefangen. Ich fange an. Ich fange an. Mein Stardom ist Michael Pittman Jr. auf Wide Receiver von den Colts. Habe ich vor der Season gut gehypt. War mein Guy to Watch, glaube ich. Und
Ich glaube ja auch,
irgendwie am
ja.
Anfang mal, irgendwo in der Instagram-Story habe ich mal eine Umfrage gemacht, Jerry Jeudy oder Pittman. Und du hast mir geschrieben, was ist das für ein,
Ja.
was ist das für ein Vergleich? Und witzigerweise hat Pittman voll viele Stimmen bekommen. Und ich habe
Ja.
mir auch gedacht, also ich hab meine Stimme auch Jeudy gegeben. Und mir ist erst so danach bewusst geworden, wie krass dieses Gefälle eigentlich ist. Ne? Aber jetzt muss man sagen, er hat performt gegen die 49ers. 4 Bälle gefangen, 105 Yards, ein Touchdown. Lässt hoffen, dass er sich vielleicht, weil die Colts, habe ich das Gefühl, suchen ihren Number One Guy. Hilton ist schon älter, dass er vielleicht diese Rolle erfüllen kann. Ja, und sie spielen gegen die Titans. Und so gut die Titans auch performt haben, sie lassen trotzdem relativ viel zu und die meisten Points gegen Wide Receiver mit 48,03. Und das ist schlecht. Und da sehe ich eine Chance für Pittman, dass er da ein paar Punkte holt. Also natürlich nicht als Number One Receiver, aber so ein schöner Number Two Right Receiver, wenn er da noch einen braucht. Euer Team in der Bye Week ist Michael Pittman. Michael Pittman Jr. Ja, würde ich aufstellen. Macht man vielleicht nichts mit falsch. Vielleicht. Vielleicht.
Ja, ich finde den Pick nicht schlecht, ist okay. Der ist mir zu
Ja.
inkonstant. So, aber es ist halt bei dem halt, der sieht halt manchmal halt auch gut aus. Ich habe Tyler Boyd von den Bengals.
Schön,
Die
schön, schön,
Bengals
schön, schön,
spielen
schön,
nämlich
schön.
gegen die Bengals spielen nämlich gegen die Jets. Und die Bengals werden halt alles dafür tun, dass Chase irgendwie gecovert ist. Und ich glaube, man vergisst Boyd. Und Boyd ist verdammt gut.
Ja, finde ich auch gut. Der holt auf jeden Fall ein paar Yards. Ne? Chase wird trotzdem mehr Fantasy-Punkte machen, aber Chase kriegt er wahrscheinlich jetzt nicht. Na,
Richtig.
wenn er jetzt nämlich noch einen Receiver braucht, ich glaube nicht, dass ihr Chase über einen Waiver-Wire kriegt und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand mit euch traden wird. Von
Richtig.
daher, wenn
Und
er dann noch einen von den Bengals braucht,
Boyd ist
Boyd,
vielleicht eine
gefällt mir.
Option. Der ist manchmal vielleicht sogar noch frei. Ja, im schlimmsten Fall.
Guter Pick.
Ja.
Guter Pick, gefällt mir. Weißt du noch, wie du einmal einen Startup hattest und kein Spieler, sondern die Running Backs von Washington so, und einfach McKissick und Gibson? Das mache ich jetzt mal mit Sitem und zwar jeglichen Wide Receiver von den Chicago Bears. So, und damit meine ich vorrangig Mooney und Robinson, weil ich weiß gar nicht, wer dahinter kommt. Fällt mir gerade tatsächlich nicht
Die haben
ein.
keine
So
Spieler
aus.
dahinter. Das spielen nur die
Ja,
beiden. Sonst spielen
ich noch weit
Cole
auf.
Kmet als Tight End.
Ja.
So.
Und ey, die Bears, ich habe mal so ein paar Statistiken rausgesucht, die das einfach nur wirklich, also da kann man gar nichts gegen sagen, weil die Bears haben nur 29,5 Dropbacks per Game, QB Average Also Points per Dropback sind 0,16. So viele Punkte holen sie mit jedem Dropback als auf Quarterback. Damit sind sie 32. mit Abstand. Als Team erzielen die Wide Receivers 1,2 Points per Target und 1,94 per Reception und 31,01 per Game. Auch das ist mit Abstand der niedrigste Wert der NFL. Und wenn wir nochmal die Nicht-Fantasy-Statistiken dazu holen, dann machen sie 124,4 Passing-Yards per Game. Das ist sehr wenig. Und hatten irgendwie 3 Passing-Touchdowns diese Saison. Also ihr könnt weder auf Yards hoffen, will ich damit sagen, noch auf Touchdowns. So. Und ich habe am Game Day nämlich festgestellt, dass Waller verletzt ist. Oh, er ist jetzt doch inactive und musste mir irgendwie noch einen Tight End holen. Und ich wollte Goddard von den Eagles haben, habe mich smart gefühlt. Mein Cousin war smarter oder schneller, hat sich den geholt. Ich so, verdammt. So, und dann habe ich mir
Cole Kmet geholt.
Weil ich den
damit war er schneller. Smart war der gleich.
Ja, aber deswegen habe ich mich ja noch. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir dann Cole Kmet geholt, weil ich den eigentlich ganz geil finde. Und er hat 6,9 Punkte gemacht. Ich glaube, er hat sogar dafür, dass er in der Offense spielt, hat er überperformt mit 6,9 Punkten. Ja. Oh, meine Güte. Ja, also mein Sit-Em, jeglicher Wide Receiver von den Chicago Bears.
Das ist okay, kann man auch so vertreten. Mein Sit-Em ist Leonard Fournette von den Tampa Bay Buccaneers. Ich glaube, dass den doch relativ viele noch starten lassen, so als zweiten Running Back. Ich finde den eigentlich auch immer ganz gut, weil der hat früher bei LSU richtig abgeliefert und seitdem mag ich den irgendwie. Aber die spielen gegen die Saints und die Saints haben eine krasse Run-Defense. Und Running Backs sehen gegen die Saints nicht gut aus. Wie gesagt, die haben also gerade physische Running Backs, weil Fournette ist nun mal ein physischer Running Back, wie Alex Collins beispielsweise von den Seahawks. Er hat auch nichts gerissen. Und ich würde jetzt sagen...
Der war übrigens mein Sit-Em letzte Woche.
Ja.
Just saying.
Ja. Und diesmal würde ich sagen, lasst Fournette lieber sitzen. Egal, auch die Yards sozusagen, wenn die Tampa Bay Buccaneers führen sollten und dann viel aufs Running Game setzen, um die Zeit runterzukriegen. Ich glaube, die macht Fournette halt auch nicht. So.
Und ich glaube, die macht dann wer anders, weil sie Fournette nicht verheizen wollen für sowas. Ja, ne? Genau. Also den kriegt dann die Raps kriegt dann der Backup. Running Backup. Und ich glaube nicht, dass das so deutlich wird. Ne? Also
mal genau, eben. Davon. Ich glaube, ich halt auch noch.
Knappes Game. Also knapper als gedacht vielleicht, sagen wir es mal so. Aber darüber reden wir dann am Donnerstag.
Ja.
Okay.
Dann kommen jetzt die Football-Quark-Stars der Woche. Und meiner Meinung nach in der Offense kann es nur einen geben.
Jalen Hurts. Jimmy G.
Jimmy Garoppolo, ein Touchdown, 2 Interceptions, der Football-Quark-Star der Woche. Let's go.
Er hat den Regen gemeistert. Er hat den, oder auch nicht.
Er ist nass geworden. Er ist
nein, natürlich Joe Burrow. Torben, Joe Burrow, ich hab dich jetzt hier auch im kalten Wasser stehen lassen. Joe Burrow, im Regen stehen lassen? Im Regen stehen
lassen. Du hast mich im Regen stehen lassen.
Im kalten Regen habe ich dich stehen lassen.
Du hast mich im kalten Wasser stehen lassen. Danke,
Tobias. Bitteschön, bitteschön. Ja, nein, Joe Burrow ist der Football-Quarkstar in der Offense. Quarterback Cincinnati Bengals, für alle, die das nicht wissen sollten, ab jetzt habt ihr es zu wissen. Weil der Typ ist for real.
Definitiv. Gegen eine Top-3-Defense, 416 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interceptions, 23 von 38 Bälle angebracht. Selbst die Cincinnati Bengals haben danach getwittert, do we have our attention now? Und zu Recht. Aber wenn so ein offizieller Twitter-Account dann mal sagt, Leute, kriegt ihr eigentlich mit, dass wir gut sind? Ist das in Ordnung für euch? Könnt ihr uns jetzt mal zuhören, dass wir gut sind? Und Joe Burrow ist der Inbegriff dafür.
Do you like that? Ach nee, warte, das war wieder anders. man muss jetzt sagen, er hat gegen eine gute Defense gespielt. Aber man muss auch sagen, die Ravens sind das dritte Team aller Zeiten, die 3-mal in den ersten 7 Games 400 Passing Yards zugelassen haben. Ne? Also das ist schon hart scheiße. Ich verstehe nicht, warum die Secondary so mies ist. Und,
Weil sie nur Marlon Humphrey haben und auf die
anderen kannst du halt werfen. Aber nicht mal den, Alter. Chase hat Humphrey einfach vernascht die ganze Zeit. Es gibt dieses eine Play, dieser 82-Yard-Touchdown einfach. Ne? Wie der sich da rausgedreht hat. Keiner konnte ihn tackeln. Das war einfach egal. Aber man muss halt sagen, die Ravens spielen halt so, dass sie die ganze Zeit Druck generieren und nicht mal das hat gestört. Ja. Also von daher bin ich da voll bei dir und er hat es absolut verdient, diesen Award zu gewinnen. Und ich war so die ganze Zeit, okay, Joe Burrow, jetzt muss ich ihn irgendwie in meine Top 10 quetschen, aber ich weiß noch nicht so genau, wen ich rausnehmen muss, weil ich finde Derek Carr nach seinem Spiel immer noch gut. Über 90% Completion ist auch krass. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den switch. Ich warte noch eine Woche ab. Mal schauen. Mal schauen.
Ich war wieder stolz, dass ich Joe Burrow auf 10 gepackt habe. Habe mich wieder wie ein Experte gefühlt.
Ja, aber würdest du sagen, Derek Carr hat es nicht auch verdient nach der Performance? Oder?
Ja, definitiv. Ey, ich hatte Carr auf 11. Carr wäre mein 11. QB gewesen. Ja. Deswegen.
Ich weiß. Mal gucken, wann ich den Switch mache. Ja. Oder mal gucken, wer aus der Top 10 vielleicht noch rausfallen könnte. Mal schauen. Darüber reden wir wann anders. Ja, und
vielleicht,
auf der Defense-Seite.
Vielleicht Josh Allen. Hast du irgendwas von dem diese Woche gehört?
Oder Justin Herbert, wo waren die alle? Dak Prescott, das habe ich auch nicht gesehen. Ja. Nein. Und auf der Defense-Seite, Linebacker, Green Bay, DeWandre Campbell. Es ist immer Defense. Offense ist so viel einfacher, ne? Also ich finde, Offense und Offense-Quarks dazu benennen, ist immer einfacher.
Ja.
Oder? Findest du die auch?
Also, finde ich auch. Aber mich haben, also 13 Tackle finde ich krass. Und zwei Forced Fumble, das ist das, was mich eigentlich überzeugt hat, muss ich sagen. Zwei Fumble forcieren, das gefällt mir.
Aber ich habe mir vorhin so gedacht, als du so von Davis geschwärmt hast bei den Saints, habe ich mir so gedacht, oh, der hat das eigentlich
der hat's auch verdient. Ich habe es mir tatsächlich nämlich hier aufgeschrieben, weil wir haben, das muss man sagen, die Football-Quark-Stars, die sprechen wir ab. Und ich persönlich würde es jetzt gerne eigentlich mal so machen, dass wir den Football-Quark-Star-Defense über Social Media zur Abstimmung stellen. Also, ob Campbell mit seinen Statistiken oder die Mario Davis, ich glaube, seinen zweiten Football-Quark-Star der Woche bekommt, würde ich sagen, können unsere Zuhörer und Social-Media-Follower einfach mal abstimmen. Was hältst du davon? Das haben wir wiederum gerade nicht abgesprochen, deswegen.
Finde ich gut. Find ich gut. Nee, machen wir so. Ich glaube, viele werden erstmal überlegen, Campbell, ja, Davis, welches Team mag ich lieber? Ja. Nein, wir posten natürlich die Stats darunter und ich muss echt, also Campbell, ne, ist auch erstmal, muss ich auch erstmal überlegen, das ist jetzt nicht der erste Defense-Spieler, der mir bei den Packers einfällt, ne? Also, aber damit hat das ja nichts zu tun. Es geht ja hier nicht darum, wer ist der bekannteste Spieler, sondern wer hat performt und er hat definitiv performt. Bin ich mal gespannt, wer das Ding gewinnt. Finde ich eine gute Sache, machen wir so. Finde ich gut. Perfekt.
Ey,
also Davis und Campbell.
Genau, Davis und Campbell. Ey, ich glaube, das war's für diesen Tag. Wir sehen uns jetzt ganz oft die nächsten 3 Tage und so weiter und sowieso häufig, was sehr schön ist. Deswegen würde ich jetzt sagen, Leute, folgt uns auf Social Media. Wenn ihr unsere Sonderfolgen mögt und wollt, dass wir die weiterhin allen frei zur Verfügung stellen, folgt uns, unterstützt uns bei Patreon. Das geht auch die ganze Zeit. Teilt die Folge. Das letzte Wort hat Tobias Dannenberg.
Jupp, hab dem nichts hinzuzufügen, außer dass ich gespannt bin, wer der glückliche Gewinner von unserem Gewinnspiel ist. Und das erfahrt ihr nachher. Oder es ist schon bekannt, je nachdem, wann ihr das hier hört. Macht's gut, ciao.
Tschö.